rund um den Brustring.
Der Podcast
rund um den VfB Stuttgart.
Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
Hier ist Timo Hildebrand.
Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß bei Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist mittlerweile unsere 42. Sonderfolge. Und wir sind heute nicht allein an den Mikros von rund um den Brustring, sondern wir haben uns, und das wisst ihr, wenn ihr den ersten Teil schon gehört habt, vom Brustring-Talk den Martin und den Jens eingeladen. Hallo Jungs.
Hallo.
Und natürlich auch ein herzliches Hallo an Yannick und Chris von rund um den Brustring. Wir werden also heute zu fünf diese Podcast-Folge bestreiten. Erstmal Hallo an euch.
Servus und grüß Gott.
Und ja, wir haben uns eben schon ein bisschen eingegroovt im ersten Teil und machen jetzt direkt weiter nach fast einem Monat Podcast-Pause jetzt. Wir haben schon über die Hinrunde der letzten Saison gesprochen und steigen jetzt ein in die Rückrunde plus zwei sozusagen, also zwei Hinrundenspiele noch, die nicht mehr vor die WM-Pause gepasst haben. Und dann eben noch die zwei Relegationsspiele. Und es ist schon so unwirklich, gerade als wir angefangen haben, über den Saisonstart zu reden. Das war wie in einem anderen Universum, wie in einer anderen Zeit. Ja, und jetzt reden wir, wie gesagt, über die Rückrunde. Wir werden erstmal über die Spiele sprechen, ein bisschen. Dann noch über das, was neben dem Platz sich so entwickelt hat. Das war ja auch einiges. Das wird beim VfB ja schließlich nie langweilig. Und dann wagen wir noch ein bisschen einen Ausblick auf die kommende Saison, die ja quasi jetzt schon, wenn ihr das hört, 24 Stunden offiziell beginnt. Und wir haben natürlich auch noch ein paar Hörerfragen von euch bekommen, denen werden wir uns auch widmen. Ja, wir sind gerade in der letzten Folge, die ihr, wie gesagt, in der ersten Hälfte, die ihr, wie gesagt, beim Brustring-Talk hoffentlich schon gehört habt. Ich hoffe, ihr hört das in der richtigen Reihenfolge und nicht mit der Rückrunde an. Über das Ende der Hinrunde oder das Auslaufen der Saison in die WM-Pause gehört, dann von der Entlassung von erst Materazzo und dann der Nicht-Einigung oder Entlassung, je nach Interpretation von Mislintat und damit auch von Michael Wimmer. Und dann wurde am 1.12., 30.11., wie auch immer, auf jeden Fall Ende November, Anfang Dezember, ging schon das Gerücht rum, Bruno Labbadia würde neuer Trainer. Und dann geschah das Unvorstellbare, Martin. Und Bruno Labbadia wurde wirklich neuer Trainer. Was ist dir da durch den Kopf gegangen, als das sozusagen feststand?
Ich habe die Zugangsdaten für die Domain. Ist Bruno noch Trainer als erstes rausgesucht? Scheiße, man muss die jetzt ja aktualisieren. Also falls ihr es noch nicht wusstet, die Domain war von mir. Die habe ich damals registriert, als Labbadia noch hier war. Habe nicht gedacht, dass ich sie nochmal in VfB-Bezug brauchen würde. Und ich habe es am Anfang echt für einen schlechten Scherz gehalten. Das kann nicht euer Ernst sein. Du hast Labbadia bei den letzten Stationen gesehen und du kennst den Kader und dann denkst du, wie soll dieser Kader und wie soll Bruno Labbadia, wie soll das zusammenpassen? Aber man ist ja dann irgendwo doch vielleicht, weiß ich nicht, naiv oder gut, glaube ich, man denkt, naja, vielleicht funktioniert es ja doch irgendwie, weil natürlich und vermutlich auch das, was eben Daniel Werle so ein bisschen geleitet hat, war, naja, er hat schon ein paar Mal bewiesen, dass er eine Mannschaft aus dem Keller wieder hochbekommt. Und dann hatten wir eine Podcast-Aufnahme, wir haben den Marc von Hertha Base dabei. Und was der so ein bisschen von Hertha erzählt hat, da habe ich gesagt, ja, vielleicht hat sich bei dir doch ein bisschen gewandelt. Ja, vielleicht hat er doch so ein paar Sachen dazugelernt in den letzten Jahren. Okay, alles Trugschluss, hat alles nicht gepasst, aber ich hatte so kurzzeitig, habe ich gedacht, naja, vielleicht kriegt das doch irgendwie hin. Ja, vielleicht schafft das wirklich, die Mannschaft so hinzubekommen, dass wir eben nicht absteigen, dass wir da unten rauskommen. Beziehungsweise wir waren ja zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht so tief unten drin, wie wir es dann am Ende waren.
Wie später.
Ja, genau, wie später eigentlich. Das muss man sich auch nochmal vor Augen halten. Also ich hatte so, vielleicht, ich habe es total gehasst. Ich habe Werle dafür gehasst, dass ich ihn hole. Ich denke, Junge, wieso kommst du mit dem Typen an? Das kann nicht wahr sein. Aber so insgeheim war so ein kleines bisschen in mir, wo was gedacht hat, vielleicht geht es ja doch irgendwie gut. Also so ein bisschen naive Hoffnung, dass es doch irgendwie hinhaut. Ja, die Geschichte hat uns eines Besseren belehrt.
Ja. Also was mich ja wirklich, also ich fand ja, und das ist vielleicht auch immer, das ist der große Trugschluss, ich fand ja die Vorstellung von ihm, ja, außer das, also wie man ihn jetzt persönlich findet und seine Art zu reden, ist noch das eine. Aber die Vorstellung, wo er sagt, okay, er möchte irgendwie pragmatisch sein und die Mannschaft das spielen lassen, was er kann, ist ja grundsätzlich nach einer Hinrunde mit zwei Trainern, über die wir gerade gesprochen haben, wo die Mannschaft nicht das gezeigt hat, was sie kann, ist das ja grundsätzlich kein schlechter Ansatz. Erstmal fand ich nur, das Problem war, er hat halt nicht das getan, was er angekündigt hat. Jannik, ich weiß nicht, wir haben ja viel im Podcast auch drüber gesprochen, aber gerade dieser Pragmatismus und der Mannschaft, die Mannschaft das spielen lassen, was sie kann, das ist halt das gerade, was er nicht gemacht hat, oder?
Ja, absolut. Wenn man dann die Spiele anguckt, man muss ja dazu sagen, dann gab es ja auch noch ein Trainingslager dazwischen, das sehr gut gelaufen ist, also wenn man den Berichten Glauben schenken darf.
Jedes Trainingslager.
Ja, es war. Und dann setzt natürlich auch dieser Fanoptimismus ein, dass du sagst, okay, ja, Labbadia, Pragmatismus, rustikaler Fußball, konservativer Fußball, wie du es auch immer schön umschreiben magst. Und du musst dich ja dann auch damit abfinden, aber ich gebe dir natürlich recht, bis auf das Spiel, um mal da vorzugreifen gegen Köln, war da jetzt eigentlich nichts dabei, wo ich sag, cool, hat sich gelohnt, dass Bruno Labbadia beim VfB nochmal angeheuert hat. Ich muss dazu sagen, ich mag ihn tatsächlich, ich mag auch die Art, wie er redet, weiß nicht, vielleicht bin ich da irgendwie falsch gepolt, aber das ist jetzt meine eigene Meinung, also der Mensch Bruno Labbadia, ich glaube, mit dem kannst du auch mal um die Häuser ziehen und Bierchen trinken gehen. Das ist.
Das darfst du deine Frau nicht mitbringen, glaube ich.
Ja, anderes Thema. aber ja, also ich persönlich, vielleicht ist er ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber ich habe dann tatsächlich auch mit zwei Hertha-Fans gesprochen, die mir so ein bisschen Mut zugesprochen haben. Ja, der kann euch vielleicht doch helfen und zumindest als Feuerwehrmann und ja. Und man hat sich dann irgendwie damit abgefunden, aber ja, er hat's tatsächlich dann auch nicht geschafft. Eben weil diese Mannschaft auch nicht für diesen Fußball bereit war, den Bruno Labbadia spielen wollte. Das muss man halt auch sehen. Die Mannschaft, und das kreide ich Werle an, und da können wir jetzt wieder sagen, mangelnde sportliche Kompetenz, Fachwissen, was da nicht da ist. Wie kannst du so einen Trainer wie Bruno Labbadia, so einer Mannschaft, die eigentlich Spielfreude hat, Spielwitz, wie kannst du das machen? Und das möchte ich jetzt gar nicht so sehr. Natürlich hat Bruno Labbadia auch seinen Anteil, weil er vielleicht auch dann zu stur war oder wie auch immer, aber eigentlich die Entscheidungsträger, die ihn installiert haben, Alex Werle, warum?
Ja. Und was mir auch noch aufgefallen ist, er hat ja, also ne, diese, man kann ja noch sagen, okay, diese viele Konditionstraining, das hat irgendwie, hatte das mal gesagt, dass es das weniger mit Strafen und Mannschaft, Zuckerbrot und Peitsche zu tun hat, sondern mehr damit, dass man irgendwie ein laufintensives Spiel, die Grundlage für ein laufintensives Spiel, von dem ich nie viel gesehen habe, legen will. Aber Jens, was mir so aufgefallen ist, er hat auch dieses gesagt, ja, wir machen jetzt mal wieder ein gemeinsames Frühstück, und da wurde ich schon stutzig. Weil wenn eins in der Mannschaft eigentlich immer gepasst hat, jetzt später Gegentore und sowas hin und her, aber dieser innere Zusammenhalt in der Mannschaft, der stand für mich eigentlich in den ganzen Jahren jetzt nie in Frage. Und deswegen wundert es mich, dass er dann anfängt mit, ja, das müssen wir erstmal gemeinsam frühstücken und man muss sich irgendwie kennenlernen, so ungefähr. Ging das auch so?
Ja, es war, wie du sagst, es war der völlig falsche Ansatz eigentlich. Weil es ja auch diese Thematik, wir müssen. Es war ja dann quasi der Gesamtkontext, auch Disziplin quasi erhöhen in der Mannschaft, frühes Lauftraining, solche Dinge, gemeinsames Frühstück, quasi den ganzen Tag auf dem Trainingszentrum gemeinsam verbringen. Ich weiß auch nicht, wo er diesen Ansatz her hatte. Also das war natürlich sicher auch davon geleitet, dass auch die Entscheidungsträger das ja immer wieder angemangelt oder bemängelt hatten, dass diese Thematik im Raum steht. Aber wie du es richtig sagst, das war sicher nicht das Kernproblem der Mannschaft. Das Problem war ein ganz anderes. Und grundsätzlich, wie es auch schon gerade gesagt hat, ist Labbadia natürlich jemand, der, ich sag jetzt mal wirklich ganz überspitzt, auch in seiner letzten Phase beim VfB, fernab von dem, was auf dem Platz passiert ist, immer mit seinen Worten ein stark in sein Band ziehen kann und auch stark überzeugen kann. Aber es passiert dann halt selten was auf dem Platz, und das hast du in dieser Phase jetzt wieder extrem gemerkt unter ihm. Und gerade so dieses Versteifen auf dieses Thema Diszipliniertheit, und das hast du eigentlich am Ende der Saison dann ja auch gesehen, dass das wirklich der grundlegend falsche Ansatz war, diese Verpflichtung. Weil die Mannschaft genau das Gegenteil braucht.
Und das war nur der quasi, und das war nur der nicht sportliche Teil. Also von Fehleinschätzungen von ihm, muss man ja sagen. Es ging ja dann, das war jetzt ja quasi jetzt nicht direkt aufs Sportliche, das heißt auf das, was auf dem Platz passiert. Das ist ja, es waren ja noch, es kamen ja so viele Sachen noch dazu.
Also Labbadia meint es jetzt, oder wer?
Genau, bei Labbadia. Also das war, also diese Einschätzung, was er machen muss, also dieses Thema Disziplin, Frühstücken und so weiter, ja, das ist ja eher, hat jetzt nichts direkt mit dem Sportlichen zu tun. Und das war eigentlich schon, wie wir gerade festgestellt haben, eher Fehleinschätzungen. Das kam ja noch dazu, dass er dann eben auch die Mannschaft auf dem Platz einfach falsch eingeschätzt, falsch eingestellt, falsch aufgestellt hat. Also es ging ja, es hat sich einfach, es war eigentlich diese berühmte Fehlerkette, die sich jetzt einfach durch seine kurze Zeit hier durchgezogen hat.
Ja. Stichwort Waldemar Anton auf die Rechtsverteidigung. Ja,
genau. Das wollte ich jetzt noch nicht direkt bringen, aber schön, dass du es machst. Silas in die Mitte. Und du sagst so, oh, wow.
Ja, vor allem, wenn du siehst, wie Ackermann jetzt abliefert. Ich meine, er hat ihn ja mal kurz irgendwie auch als Rechtsverteidiger eingesetzt und das Spiel war auch nicht gut. Ja, aber also, er wurde aber auch ursprünglich nicht, okay, ich glaube, sind wir wieder auf Dreierkette zurückgegangen Anfang der Saison?
Schon gar nicht mehr Anfang der Saison, ja.
Ne? Ja, das und war eigentlich, ja, und eigentlich ist Wagnermann ja dieser klassische Schienenspieler. Ja, das ist kein Rechtsverteidiger.
Also im ersten Spiel unter Labbadia haben wir tatsächlich mit einer Viererkette.
Ja, genau. Nee, ich meinte Anfang der Saison unter Matarazzo, weil Matarazzo.
Ja, da war es eine Dreierkette, ja, ja.
Ja, genau, weil er hatte ja Ende der letzten Saison wieder auf die Viererkette irgendwann eingeführt, mehr oder minder erfolgreich. Und gerade Wagnermann ist halt nicht dieser klassische Außenverteidiger, dazu hat er viel zu viel Offensivdrang. Ja? Und da ist natürlich dann die Frage, was machst du mit Silas, der bisher eigentlich dein rechter Wingback war, aber also da wirklich schon an Anton festhalten, der ihm ja schon fast leid tun konnte. Absolut. Auf der Position, ja, der viel gelaufen ist und vielleicht auch mal den Ball vorne geschlagen hat, aber
nee. Das ist nicht seine Position. Musst du einfach.
Das ist nicht seine Position. Und dieser Gyrassi-Ausfall und diese Problematik, dass du, dass dein Stürmer am, was war es, das müsste in der vierte das vierte Spiel unter Labbadia gewesen sein. Zwei Hinrundenspiele noch und dann das zweite Rückrundenspiel gegen Bremen, wo sich Gyrassi dann verletzt.
Also gegen TSG hat er noch gespielt, genau. Und
dann, genau, gegen Bremen hat er sich verletzt. Das war jetzt komplett beschissenes Spiel, wo du nicht nur verlierst, sondern halt auch noch Gyrassi.
Deinen Stürmer verlierst, genau.
Deinen Stürmer verlierst. Und wenn du dann siehst, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht mit Perea, es funktioniert nicht mit Pfeiffer, der halt kein Mittelstürmer, kein Alleiniger, ja, der braucht halt jemand neben sich. Es funktioniert schon gar nicht mit Silas. Dann stell halt dein System um. Du hast die längste Vorbereitungszeit, die jeden VfB-Trainer hatte auf der Rückrunde. Und du willst mir sagen, dass du nur ein fucking System trainiert hast und nur ein System spielen kannst mit einem Neuner vorne? Also da ist es schwierig, wenn dir halt jemand wie Gyrassi wegfällt. Und dann versuchst du halt aufzufangen. Ja, und das hat mich wirklich auch wahnsinnig gemacht, dass du einfach weiter in diesem 4-3-3 gespielt hast und einfach diese wichtige Position in der Mitte einfach versucht hast, irgendwie zurechtzubiegen, anstatt dass du sagst, gut, dann machen wir halt das andere System, was wir halt im Winter jetzt trainiert haben, in den 3 Monaten, die wir hatten, so ungefähr. Und das ist dann halt, also ja, klar, Gyrassi, das hätte jedem Trainer in dieser Saison, glaube ich, geschadet, wenn er ausgefallen wäre, aber wie so häufig bei Labbadia fand, er hat aus dem, was er hatte, dann halt viel zu wenig gemacht.
Vollkommen richtig. Und wir hatten es im ersten Teil davon, dass wir einen Vorstandsvorsitzenden haben, der den Verein nicht verstanden haben. Jetzt hatten wir einen Trainer, der die Mannschaft nicht verstanden hat. Und verdammt geholt richtig, von ja. eben dem von
dem Vorstandsvorsitzenden, der Verein nicht versteht, ja.
Und ich finde, das hat ja schon am ersten Spiel wirklich angefangen. Also man erzählt, man kommt aus diesem ewigen Trainingslager und sagt, oh, Pascal Stenzel, der Gewinner der Vorbereitung, hier ist dein Platz auf der Bank.
Ja.
Also ja, dafür spielt Innenverteidiger Anton Rechtsverteidiger. Ja, klar. Und ich habe niemanden wirklich mitbekommen, jetzt wirklich, auch wenn man tausendfach nachliest, der gesagt hat, Mensch, Anton, der passt da voll hin. Außer den Verantwortlichen. Also entweder sind wir alles komplett bescheuerte Idioten.
Ahnungslose Vollidioten, bitte, ja.
Ahnungslose, ich habe es jetzt extra anders gesagt. Okay, dann sind wir die ahnungslosen Vollidioten, aber das sind wir ja eh. Aber da brauche ich kein gut bezahlter Bundesliga-Trainer sein, um das zu sehen, dass Malte Anton da nicht hinpasst und dass ich meinen eigenen Rechtsverteidiger dann auf die Bank hocke, der beste Mann überhaupt wäre und was weiß ich was. Es ist komplett Banane. Also, aber auch, wie du es gesagt hast, so stur daran festhalten. Ich weiß nicht, war das Altersstarrsinnigkeit bei Bruno?
Da kann ich nichts anderes. Also ich glaube, das war das, ich meine, dass du startest, du versuchst, hey, das ist mein System, mit dem kann ich am besten oder mit dem habe ich am meisten Erfolg gehabt, das versuche ich zu implementieren. Fair enough. Voll okay. Ja. Aber einerseits, du solltest dir natürlich die Mannschaft angucken, weil es gibt vielleicht Mannschaften, für die passt dieses System vielleicht nicht so perfekt und vielleicht war das ganz zufällig unsere Mannschaft. Aber egal, du hast es versucht und wie Lerner gesagt hat, wie du gerade gesagt hast, dann merkst du ein paar Spiele, das funktioniert nicht. Ja, dann musst du doch als Trainer ein bisschen mehr in deinem Repertoire haben, wie ich halte an meinem scheiß System fest, ich halte an Anton fest auf der falschen Position, ich halte an Zielers fest und sage dann in der Pressekonferenz, ja, ich erwarte mir ein bisschen mehr von Zielers und du denkst so, wow, okay, cool, also ich habe mir auch mehr von dir erwartet, Bruno, ganz ehrlich, aber das kannst du nicht machen und ein Trainer, der vermutet, was sollte er bekommen? 2,5 Millionen im Jahr. Da erwarte ich, dass er ein bisschen mehr wie ein System auf dem Kasten hat und in dieser total angesprochenen langen Vorbereitungszeit dieser Mannschaft auch mehr als ein System mitgibt und trainiert und dass du eben dann wechseln kannst, wenn dir eben dein Stürmer ausfällt, wenn irgendwas anderes passiert, dass du variabel bist und dass das funktioniert. Das hat dann Hoeneß gezeigt, also hat Hoeneß ja einfach gezeigt, man kann mit dieser Mannschaft auch überraschenderweise andere Systeme spielen, das geht, oder halt ein System, was besser zu der Mannschaft passt. Und das hat mich halt auch so komplett fertig gemacht und da war einfach so dieser, okay, ich gebe ihm jetzt irgendwie so diese Chance, ich reiß mich am Riemen und versuch's, aber es waren ein paar Spiele einfach komplett durch. Dann habe ich seine Interviews gehört oder halt die Pressekonferenzen und da dachte ich so, okay, nee, es funktioniert nicht. Und es hat sehr offensichtlich nicht funktioniert, bis mit dem, du hast es vorhin schon angesprochen, Christoph, das eine Spiel gegen Köln. Ja, wobei Köln, glaube ich, in der Phase eigentlich auch verdammt jedes Spiel verkackt hat. Ja,
so erstaunlicher, dass wir da was geholt haben.
Eigentlich ja, das wäre so das typische Aufbaugegner-Phänomen wieder gewesen, das Helfer-Syndrom bei uns. Aber dieses Mal nicht und das haben wir gewonnen und dann waren wir wieder das, was wir auch im ersten Teil hatten, wo wir gedacht haben, ja, jetzt hat es vielleicht doch geschnackelt, jetzt packen sie es. Und ich glaube, das nächste Spiel war, korrigiert mich, war Schalke.
Genau. Ja. Bam. Und das ist aber auch, da kommen wir vielleicht aber auch wieder wohin, was wir auch im ersten Teil schon hatten. Also ja, Köln war grottig an dem Tag. Trotzdem haben wir es zum ersten Mal seit über 30 Spielen geschafft, zu null zu spielen. Also wir haben ja auch gegen eine Mannschaft davor gespielt. Denkst du, jetzt endlich, und dann fährst du nach Schalke und dein Sportdirektor sagt hinterher, wir waren von der Wucht überrascht. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, okay, als nächstes sagt er, und deswegen haben wir unseren Trainer, haben wir uns entschlossen, von Bruno Labbadia zu trennen. Weil du kannst ihn, dann hat der Bruno Labbadia ja widersprochen, bla bla bla, da denkst du ja von der Außendarstellung auch schon wieder um Himmels Willen, aber also dieses Spiel, das ist halt, das reiht sich ein, wie gesagt, Hertha letzte Saison, es reiht sich und das macht mich komplett fassungslos. Schalke war klinisch tot.
Ja, das ist richtig. Obwohl ich Schalke, das klingt komisch, aber Schalke ist für mich eigentlich das Spiel, wo ich Labbadia am wenigsten anlasst. Also das war so dieser klassische Move, den die Mannschaft, wie du es gesagt hast, in Berlin letzte Saison gezeigt hat. Diese Spiele hat die Mannschaft immer drin gehabt. Labbadia hat es in anderen Spielen gezeigt, dass er nicht der Richtige ist. Also gerade das Bremen-Spiel beispielsweise. Aber Schalke fand ich, ist eins dieser Spiele, wo Labbadia wahrscheinlich am wenigsten dafür konnte.
Also ich meine, wir hatten ja auch dieses Hertha-Spiel, ja, am Ende, was genau das Gleiche ist. Wieder, wo du denkst so, Leute, wie kann sowas sein? Ja, das ist ein direkter Konkurrent und ihr verkackt schon wieder, ja. Und ja, da stimme ich dir zu, das ist auch was, da brauche ich keine Ansprache von, sollte ich als Spieler keine Ansprache von niemandem brauchen. Ja. Um dieses Spiel, wo du einen Konkurrenten wirklich in die zweite Liga schicken kannst, quasi nicht gut, es war 22. Spieltag, ja, aber ich glaube, wenn die gegen uns verloren hätten, die hätten nicht mehr so viele Punkte hinterher geholt, weil sie halt noch weiter weg gewesen wären. Aber das hat mich echt fassungslos gemacht, dass du es dann doch wieder direkt im nächsten Spiel wieder so versaust. Und ansonsten, ja, also auch die Rückrunde, der Rückrundenbeginn oder der Restrundenbeginn, der war halt so, der einzige Unterschied zur Hinrunde war eigentlich nur, dass du dieses Köln-Spiel gewonnen hast. Ja? Weil auch dieses Paderborn-Spiel, mit diesem, dieses Pokalspiel, mit diesem geilen Eigentor von Mavropanos, wo der Paderborn nicht ein einziges Mal aufs Tor geschossen hat, oder das ersten Torschuss irgendwie erst, ich weiß nicht, ob die mal aufs Tor geschossen haben, und der einzige Torschuss von Paderborn war eigentlich dieses Eigentor von Mavropanos, der sich einfach völlig blind, No-Look-Pass auf den eigenen Torwart spielt. Und dann halt Diaz mit seinen Toren, mit seinem Ausgleich da. Aber ja, es war irgendwie alles schon wieder komisch. Du hattest dieses Hoffenheim-Spiel am 17. Spieltag, wo du wieder, wie gegen Bremen in der Hinrunde, ja, 94. Kramaric, und es war wieder das gleiche. Da hattest du noch diesen lächerlichen Platzverweis gegen Amada. Und dann aber trotzdem, du musst auch in Unterzahl, musst du nicht dieses Tor kassieren. Das war genau die gleiche Situation wie gegen Bremen. Und das ist natürlich dann auch wieder eine Sache der Ansprache vom Trainer, dass er halt, also auch, der hat sich ja die Hinrundenspiele auch angeschaut. In den 3 Monaten Vorbereitungszeit. Und genauso Themen auch, muss er ja ansprechen. Ja, dann passiert halt nichts. Und wenn wir jetzt gerade nochmal auf Diaz zu sprechen kommen, Chris,
wer?
Bitte?
Ja.
Genau. Es gab ja dann noch 3 Transfers im Winter. Zum einen kam Gil Dias von wo kommen wir denn jetzt letztendlich her? Von Sporting?
Irgendwo aus Portugal.
Benfica.
Und Genki Haraguchi von Union, und dafür ging dann Amada zu Palace. Hat 5 Spiele gespielt und saß dann auf der Bank, weil der Patrick Vieira als Trainer entlassen wurde, aber das ist ein anderes Thema. Chris, wie fandst du denn die Wintertransfers dann, was auch die ersten Transfers von Fabian Wohlgemuth waren?
Für mich ganz klar waren das Transfers für Bruno Labbadia, für das System Bruno Labbadia. Also, dass man einen Diaz holt mit der Vita, der ständig irgendwo anders hin verliehen ist und den dann festholt, habe ich auch schon gedacht, so, okay. Spannendes Ding, aber anscheinend war ja der schon unter Mislintat auf dem Schirm. Anscheinend. Mhm. Und Haraguchi könnte ich mir sogar vorstellen, dass es wirklich gedacht war, so ein bisschen als Ergänzung, als gute Ergänzung zu Endo. Ja. Es war, glaube ich, in der Kürze der Zeit und mit dem wenigen Geld, das da war, wenn man dem Ganzen glaubt, schenkt, dass sie Ahamada auch verkaufen mussten, damit der Verein überhaupt einigermaßen noch hier alles ableisten kann. Ja, wie gesagt, es war für ein System, das dann ja vielleicht mit den beiden 5 Spieler aus der Mannschaft richtig spielen konnten. Und da nehme ich den Torwart raus, weil der Torhüter, der macht seins. Deswegen, ich weiß nicht, ob da nicht auch tatsächlich Geld verblasen wurde jetzt.
Hm. Ich glaube, der Wunschtransfer von Labbadia war ja noch ein ganz anderer. Spiel in Wolfsburg. Ja, vielleicht im Nachhinein muss man ganz froh sein, dass Wolfsburg da so hart geblieben ist, weil das hätte uns, glaube ich, ein bisschen mehr Geld gekostet. Und ich weiß nicht, ob es uns mehr gebracht hätte, wobei also seine Qualität ja wahrscheinlich schon nochmal eine andere gewesen. Aber wie du es gesagt hast, ich glaube, das waren Labbadia-Transfers. Das waren Spieler, die Labbadia gewünscht hat. Haraguchi, muss ich sagen, konnte ich von der Idee irgendwie so verstehen. Mittelfeld hat eine gewisse Erfahrung, dass auch mal einer ist, der Ruhe reinbringt. Hat, glaube ich, auch irgendwann mal ein Tor geschossen gegen Köln? Was gegen Köln? Ich glaube, irgendwann hat er eine Kiste
gemacht. Hat er auch eine geile Rettungsaktion in irgendeinem Spiel.
Ja, also, aber ja. Man dann am Ende halt genau wie die als komplett außen vor. Ne? Also die Wintertransfer ist halt wirklich mit Trainerwechsel quasi beerdigt, sozusagen. Wobei, das sieht man halt eben wirklich deinen Ansatz gerade zu sagen, ja, das war so ein bisschen trainerbasiert, trifft es auf jeden Fall. Und ich hoffe, diese Transfers waren kein Fingerzeig für das, was uns jetzt in der Sommerpause bevorsteht. Das ist so meine Hoffnung, dass das beide keine Signature-Moves von Wohlgemuth waren.
Aber bei Haraguchi vielleicht wirklich nochmal, der spricht ja Deutsch, also der spricht ja wirklich wohl gutes Deutsch auch. Ja. Endo kriegt es, glaube ich, nicht. Und da vielleicht so wirklich nochmal als Mittelsmann, weil ich weiß nicht, wie gut von Labbadia das japanisch ist. Deswegen könnte ich es mir auch so vorstellen. Wie gesagt, als Mann noch passend zu Ito und Endo, um die vielleicht anders zu erreichen. Einfach jetzt mal so ins Blaue getippt.
Ja, ich meine, die kommunizieren aber doch alle irgendwie auf Englisch. Ich glaube,
ja, natürlich.
Dieses Sprachenthema.
Aber der Trainer nicht. Der Trainer.
Ja, okay. Ja, das ist das Ding.
Okay, scheiße. Ja.
Also, ich glaube, der Kardinalfehler war wirklich, dass man in der Winterpause gesagt hat, wir stehen Rücken zur Wand, finanziell, wenn wir absteigen, sind wir am Arsch. Bruno und sonst nichts. Ja. Deswegen gibst du dem halt auch einen 2,5 Millionen Jahresvertrag, 2,5 Millionen Euro pro Jahr Vertrag. Und deswegen holst du dann halt auch die Spieler für dieses System, ja, weil du halt dich echt so sehr Labbadia verschrieben hattest, dass du sagst, okay, dann holen wir halt die beiden. Und ja, man muss halt gucken, wie die sich halt jetzt in der Vorbereitung machen. Also ich meine, ich finde es auch nachvollziehbar, dass die am Ende nicht mehr zum Einsatz kamen. Zum einen, weil Diasch halt einfach in das System nicht reinpasst, aber natürlich auch Hoeneß dann in der Endphase der Saison keine Experimente macht und plötzlich am 33. Spieltag nochmal den Haraguchi reinwirft. Muss man echt sehen, wie die sich jetzt in der Sommerpause, in der neuen Vorbereitung, wie die sich machen. Chance haben sie wie alle anderen auch. Und dann, ja, und dann kann man sie meiner Meinung nach auch bewerten, endgültig bewerten, sag ich mal.
Für Diaz gibt es irgendwie ein Gerücht aus Griechenland.
Also ja.
Würde mich jetzt nicht wundern, wenn der wie bisher so nach einem halben Jahr halt wieder die Fliege macht.
Ja, aber jetzt verkaufst du Wohlgemut den noch mit Gewinn.
Ja, genau.
Dann steht die Welt nicht mehr.
Ja, aber gerade bei Diaz, also um ihn jetzt zu seinen Schutz nehmen zu wollen, der wurde halt verliehen viel. Also es ist ja, nicht so, dass der immer gesagt hat, so, ich habe jetzt hier keinen Bock mehr, Nein. Ich gehe jetzt. Der hat halt, bei dem hat halt für, also vielleicht ist der Urfehler gewesen, zu Monaco zu gehen. Der wurde halt dann hier und da verliehen, dann haben die Leihvereine gesagt, reicht uns nicht. Deswegen stand auch jetzt irgendwo im Ticker klassischer Wandervogel. Ist er für mich in dem Sinne nicht. Es hat halt bei ihm nie gereicht. Er wird halt immer weiter fliehen. Das ist natürlich die Frage, wie gut er dann zu uns passt, wenn es bei ganz vielen Vereinen nie für eine feste Verpflichtung gereicht hat. Also, keine Ahnung. Der wird sich natürlich auch überlegen, okay, jetzt habe ich einen Trainer hier, der nicht mit Außenstürmern spielt. Wie viel Sinn macht das für mich? Weil ich wurde von einem anderen Trainer für eine andere Position geholt. Also aus der Warte kann ich mir schon vorstellen, dass er dann sagt, okay, dann lieber nochmal woanders. Aber ich glaube, der wird sich das auch überlegen, weil ich glaube, Spaß macht das auch nicht. Ja. Genau. Und vielleicht nochmal kurz auf Amar dazu kommen, Yannick. Für mich ist der eigentlich 1,5 Jahre zu früh gegangen.
Absolut.
Ja.
Absolut.
Auch wenn er sich jetzt bei Crystal nicht wirklich durchgesetzt hat, hast du ja vorhin kurz angeschnitten. Als regelmäßiger Zuschauer der Premier League habe ich ihn ja natürlich auch verfolgt. Ich hätte ihm auch noch gerne ein paar Monate oder vielleicht auch noch mal ein Jahr im VfB-Trikot gesehen. Jetzt muss man natürlich sagen, die Ablösesumme, wenn man mal das Gesamtpaket Ahamada zum damaligen Zeitpunkt betrachtet, war schon auch ein Argument. Und jetzt kann man sich drüber streiten. Jetzt würde wahrscheinlich der Ökonom sagen, okay, ja, nehme ich 12 Millionen. Das ist eine gute Summe für einen 20-jährigen Spieler, der bis dato gerade eigentlich ja erst angefangen hat, so richtig Fuß zu fassen in der Bundesliga. Andererseits kann man natürlich sagen, hey, so wie du, nachhaltig denken, langfristig. Ja, schwierig. Bin da auch so ein bisschen geteilter Meinung, aber unterm Strich hätte ich ihn vielleicht doch auch wenigstens bis zum Ende der Saison noch gerne in der Mannschaft gehabt, weil er doch durchaus dann auch Aktionen hatte, die sehr spielentscheidend waren.
Ja, ich meine, er hat, finde ich, in der Hinrunde war er einer von denen, wenn du von der Hinrunde was Positives sehen willst, war einer von denen, der für mich positiv aufgefallen ist, natürlich nicht jedes Spiel, aber das ist einer, wo du gemerkt hast, der hat den Sprung gemacht. Ja, oder der ist dabei, den Sprung zu machen.
Ah.
Und so gesehen hat es mir schon wehgetan, dass er gegangen ist, weil ich glaube, er hätte uns in der Rückrunde schon gut getan. Aber letztendlich war das einer von diesen Transfers. Ich meine, wir haben das jetzt das dritte Jahr, wo man Transferüberschuss machen müssen. Ja, und das ist genauso diese Art, diese Idee von Transfers, die du hast. Du holst einen Spieler, der kam von Juve, hat glaube ich dann, was waren es, 1,5 Millionen gekostet.
Naja.
Und geht für, was waren es jetzt, 12, irgendwas um den Dreh. 12, 13 ist natürlich aus dem finanziellen Aspekt genau die Nummer, die wir brauchen. Ja, das heißt, du holst Spieler in dem Bereich Mangala und wie sie alle hießen, ja, also das, du holst jemanden für 1, 2, 3, lass es auch mal 5 Millionen sein und verkaufst sie für über 10. Das ist natürlich, das ist das, was der Verein braucht und was uns den Verein halt auch über Jahre auch ein bisschen sanieren und voranbringen kann. Aber ich sehe es genau wie ihr. Ich glaube, auch ihm hätte noch ein Jahr Bundesliga definitiv gut getan. Und es tut mir dann natürlich leid, wenn so ein Kerl wie er dann auf der Bank sitzt, ne?
Naja, also ich glaube, da war vor allem der Trainer ausschlaggebend für den Transfer, weil, ja, muss man ganz ehrlich sagen, 13 Millionen, ja, für einen Spieler, war ja letzte Saison auch lange verletzt, wenn ich mich richtig erinnere, der jetzt gerade seine erste stabile Bundesliga-Saison spielt, ist komplett wahnwitzig. Das macht nur die Premier League. Also kein Bundesligist hätte gesagt, ja, ich habe so viel Zutrauen und so viel Kleingeld, dass ich sage, weil Palace will den ja auch irgendwas mit dem anfangen. Die setzen ja auch nicht einfach um so 13 Millionen auf die Bank. Ja? Die werden sich gedacht haben, ja, also die wetten ja auch auf die Zukunft. Aber in der Bundesliga macht das halt keiner. Ja? Zu sagen, also ne, der muss erstmal noch mindestens in der Bundesliga spielen, bevor wir uns sicher sind, dass das was ist. Das sind halt, wenn du so eine Summe für einen Spieler kriegst, musst du wahrscheinlich auch nehmen, weil du kriegst du sonst auch nur in England. Das hast du ja bei den anderen auch gesehen. Ja? Auch Sascha und Orel Mangala sind auch nach England gegangen für relativ viel Geld. Mangala hatte ja auch keine gute Saison gespielt vorher. Also ja. Wir wissen, was er kann, aber die Saison, also die eine Saison 2021 war ja jetzt auch, 2022.
Nicht seine Saison, ja.
Definitiv. Die war auch nicht super gut.
Ja. Ja.
Und trotzdem verkaufst du ihn halt für richtig viel Geld an Forest und Sascha ja genauso. Also wenn du die nach der Vorsaison für die Summe verkauft hättest, hättest du mich nicht gewundert, wenn du die im Sommer 21 für diesen Summen verkauft hättest, die beiden. Aber nach der Saison, ja, das ist halt, ja, du musst das Geld halt nehmen, kommen wir nicht drum herum.
Genau. In unserer finanziellen Lage konntest du wahrscheinlich, und so wie man es eben rausgehört hat, war der Verkauf eigentlich wirklich aus finanzieller Sicht notwendig. Sonst wäre uns der Arsch im Schwäbisch Gmünd noch mehr auf Grundeis gegangen, wie er eh schon gegangen ist.
Also
so gesehen war es am Ende, wie gesagt, ich finde es schade, weil ich gesagt hätte noch gern gesehen, aber finanziell hat es uns gut getan und es sind dann vielleicht in seinem Windschatten, oder sind jetzt ja, wie man dann, kommen wir jetzt noch dazu in der Rückrunde, hat sich ja ein anderer Junge dann ein bisschen so vorangespielt oder nach vorne gespielt.
Na, wir gehen mal wieder zurück, ist in die Saison. Wir sind immer noch, genau. Labbadia ist immer noch Trainer.
Scheiße.
Fährt gegen Schalke verloren. VfB verliert gegen Bayern, unentschieden gegen die Eintracht dann, wo man sagen muss, ja, kann man machen. Kann man auch gewinnen, das Spiel. Und dann waren es wirklich dieses abgrundtief schlechte, diese Niederlage gegen Wolfsburg zu Hause direkt vor der Länderspielpause, wo du dachtest, okay, Wolfsburg ist so ein Gegner, den könntest du vielleicht knacken, wenn es läuft. Nein, läuft nicht. Also spätestens da ist, ich wurde vorher schon immer skeptisch und spätestens da ist mir dann die Hutschnur auch gerissen mit Labbadia und du hättest ihn eigentlich nach diesem Wolfsburg-Spiel direkt den nächsten Tag entlassen müssen, Martin, oder?
Ich hätte ihn schon früher entlassen oder ich hätte ihn gar nicht geholt, aber ja.
Ja, klar.
Also, aber eigentlich war es blöd gesagt schon, für mich war es schon mit Schalke durch. Ganz ehrlich. Mhm. Also da war eigentlich, da war das Thema für mich schon erledigt, weil es er hat es nicht geschafft, dass eine Mannschaft in so einem wichtigen Spiel, auch wenn wir gerade vorhin gesagt haben, da muss die Mannschaft von sich aus natürlich auch kommen, da muss von der Mannschaft aus mehr kommen. Er hat es aber nicht geschafft und dann das zu erwartende gute Spiel gegen die Bayern, ja, das ist ja eigentlich immer so, gegen die sehen wir in der Regel nicht so schlecht aus. Ja, das hat sich bewahrheitet, um dann eben danach halt wieder es wieder nicht zu packen und ja, da war es dann echt, eigentlich wäre es da Schicht gewesen und ja, hat sich dann ja, man entscheidet sich ja dann doch nicht so schnell und wartet dann noch ein bisschen und druckst noch rum und tut noch. wären wir auch wieder beim Thema so vom Handeln, vom Werle. Ne? Ich meine, wie lange hat das dann ausgesessen? Ich habe es ein bisschen verdrängt, gebe ich zu.
Was denn?
Den Trainerwechsel. Also er hat es ja dann,
so
ein bisschen verdrängt.
Mindestens 2 Wochen.
Genau. Das ist ja eben dieses, ich glaube, er konnte sich einfach noch nicht durchringen. Und als es dann ja wirklich, also als es dann ja die Entlassung, dann war es ja auch nicht direkt nach dem Spiel. Ja, da war es ja auch.
Ja, Montag dann, glaube ich.
Genau, da hat man auch noch gewartet. Dann durfte er sonntags noch das Training führen. Ich glaube doch am Sonntag, genau. Er hat noch das Training geführt. Mhm. Wir waren quasi alle schon, haben gewartet, so jetzt kommt die Entlassung. Labbadia kommt auf den Trainingsplatz und muss eigentlich, er weiß, die sitzen da alle in der Bude drin, in der Mercedesstraße, reden über ihn und er macht noch das Training. Man kann es von Labbadia halten, was man will, aber das ist dem Mann auch nicht fair gegenüber. Du weißt, die sprechen quasi vermutlich über deine Entlassung und du darfst den Laden hier noch trainieren. Da wären wir wieder beim Thema Kommunikation oder professionelles Arbeiten, Verhalten, was dann halt auch wieder gefehlt hat.
Ja, oder halt, was wir auch schon in der Hinrunde hatten bei diesem Thema, ganzen Thema Umgang mit Mislintat, die hatten halt, also die haben halt gesehen, dass ihre, ich will jetzt die letzte Patrone sagen, aber dass ihr Plan A und auch der einzige Plan, dass dieses alles, worauf die alles gesetzt haben, offensichtlich in der Winterpause, dass das schiefgegangen ist und die hatten einfach mordsmäßig Schiss, einen Fehler zu machen. Also das ist keine Entschuldigung, ja. Aber ich glaube, das zählt halt auch da rein, dass denen halt klar war, ja, wenn die den letzten lassen und dass sie den lassen müssen, das war ja nach diesem 0-3 gegen Union völlig klar, also wo du den letzten Tabellenplatz verteidigt hast, sozusagen. Und auch da muss man sagen, also klar, ich hoffe, dass man in dem Fall dann schon mal vorher auch schon mal Kontakt, hatte man ja wohl ja auch zu Hoeneß hatte. Aber den waren offensichtlich, die hatten offensichtlich so Schiss davon, eine falsche Entscheidung zu treffen. Und ich meine, wenn du dir dann die Leute anguckst, die da zusammengesessen haben, ja, ein Werle, der groß gesagt hat, hier, Labbadia ist jetzt hier, ne, der macht das schon.
Kedira.
Und ja, genau, dann hast du Kedira und Lahm, die, ja, keine Ahnung, wissen wir das heute nicht. Und dann hast du, und ich hatte das mir mal angeguckt, da hast du einen Wohlgemut. Der Wohlgemut, der hat in seiner ganzen Zeit noch keinen Trainer entlassen. Der hat, glaube ich, den Schubert in Paderborn mal entlassen und muss dann kurz danach, in Kiel, danach, kurz danach musste er selber gehen. Dem wurden jedes Mal, und das ist keine Kritik an ihm, aber es ist halt so, dem wurden jedes Mal die Trainer weggeholt. Erst Baumgart, dann Walter, wir erinnern uns, ne? Aber diese Situation, dass du sagen musst, okay, ich entlasse es, ich mache jetzt diese Entscheidung, den Trainer zu entlassen, und Wimmer wurde jetzt nicht von Wohlgemut entlassen, und besetzt das neu, die Situation, die war für den komplett neu. Das heißt, du hast da lauter Leute, die eigentlich nicht, will nicht so sagen, nicht wissen, was sie tun, aber der eine hatte schon seinen Fehlschuss. 2, 3 sind Rookies in dem Business, ja. Und einer, der ist zwar in dem Business, war aber noch nie in dieser Situation, einen Trainer zu entlassen und einen vernünftigen, und dann sofort, du musstest ja sofort, 3 Tage später hatte dieses Pokalspiel, ja, und das hat man dann auch gemerkt, sowohl in diesen 2 Wochen rumeiern, in der Länderspielpause, als dann halt auch in diesen 2 Tagen noch rumeiern, dass du halt irgendwie Leute hattest, die mit der Situation offensichtlich überfordert waren. Das ist keine Entschuldigung sein, aber es ist vielleicht eine Erklärung, warum das so chaotisch lief.
Aber ich glaube, der eine Punkt ist halt wirklich das, was wir gerade schon hatten, ist, die waren fest davon überzeugt, dass Labbadia funktioniert. Er hat es oft genug bewiesen, ja, er hat es oft genug gezeigt, ich kann das. Mit dem werden wir die Klasse halten. Ich glaube, davon waren die so felsenfest überzeugt, dass es eben überhaupt ein Scheitern war da nicht vorgesehen. Und dann ist ja auch, und da kommen wir jetzt dazu, was wir dann in der späteren Kommunikation von Werle total gemerkt haben, du gestehst dir damit einen Fehler ein. Oder du musst dir den Fehler eingestehen. Er hat es bis heute nicht gemacht. Also er hat wirklich nicht gesagt, das war ein Fehler. Es war immer so ein Rumgedruckse. Also wir erinnern uns an Sport im Dritten. Ja, es war zu dem Zeitpunkt die richtige. Herr Werle, war es ein Fehler? Nee, kann man jetzt so nicht sagen.
Und hat er nicht neulich irgendwie gesagt, das war eine nicht richtige Entscheidung?
Ja, irgendwie so, genau. Er wird es nie Fehler nennen. Und ich meine, ich habe zwar nur ein klitzekleines Unternehmen, aber hey, du musst dich halt auch mal hinstellen und sagen, ich habe Scheiße gebaut. Ja? Ich habe einen Fehler gemacht. Das macht dich nicht zu einem schlechteren, zu einer schlechteren Führungskraft. Du musst einfach sagen, ich habe Scheiße gebaut. Das war die falsche Entscheidung. Es tut mir leid. Wir korrigieren es. Ja, und das ist kein Gesichtsverlust. Und das fand ich so schwach. Und wahrscheinlich hat auch das zu diesem Zögern geführt, weil er wusste, das war meine Entscheidung und diese Entscheidung war falsch und ich muss dafür gerade stehen und ich werde mir Fragen anhören müssen. Und ich glaube, das hat dann das eine zum anderen geführt, weswegen das so lange sich gezogen hat.
Und ich meine, er hat ja schon mal irgendwie sogar öffentlich dann halt irgendwie bei dieser Geschichte mit Müssen, der hat hinterher gesagt, okay, war ein Fehler, einen Fehler gesagt habe, man muss ja nicht auf dieses Wort so dann konzentrieren, aber zumindest zu sagen, okay, hier habe ich was falsch gemacht. Das hat er ja damals sogar gemacht, deswegen war ich auch so überrascht, dass er dann, also, ne, ich meine, hier beim VfB hat in den Jahren selten jemanden einen Fehler zugegeben. Ja, auch gut, das Video von Thomas Hitzlsperger vor seiner IKEA-Bücherwand vielleicht noch. Aber das habe ich auch nicht verstanden. Also, ganz ehrlich, der Kultur, moderne Unternehmensführung.
Richtig, Fehlerkultur. Wir machen alle Fehler. Keiner von uns ist fehlerfrei. Wer das von sich behauptet, vergiss es. Und dann musst du halt mal auch dazu stehen. Und das ist nicht schlimm. Also ich finde es nicht schlimm. Ich finde, hätte er sich hingestellt und hätte irgendwann gesagt, dabei vor dem Dritten, okay Leute, mit dem Rückblick, es war einfach nicht die richtige Entscheidung. Und brauchst du nicht sagen, ich habe mich falsch beraten lassen. Dann disst du ja Kedira damit, sondern ja, es war wirklich, die Entscheidung war nicht korrekt und es war ein Fehler und wir haben es jetzt ja korrigiert und sind jetzt gute Dinge, dass es funktioniert. Das macht jemand menschlich, weil du merkst, hey, auch so jemand passiert ein Fehler und die gestehen das ein oder sagen es, bring's glaubwürdig rüber. Ich hätte es von ihm echt stark gefunden, wenn er es gemacht hätte. Und wie gesagt, er wäre in meinem Ansehen wirklich gestiegen. Also wenn er da gesagt hat, jo, nicht drum rumreden, wie damals bei Sport im Dritten, sondern klar sagen, Fehler ist so, bam. Wortwahl, ob du jetzt direkt Fehler sagst, egal, aber sag halt, war nicht gut.
Ich bin da voll bei dir, Mann.
Das ist ja auch kommunikativ recht gut lösen können, weil das liegt ja auf der Hand, dass es die falsche Entscheidung war.
Korrekt.
Also, ja. Du kannst es ja ganz, ganz sachlich einordnen auch einfach, dass diese Einschätzung, dass Labbadia die Mannschaft stabilisiert, dass er ihr Halt gibt, dass er die Ergebnisse einfährt, dass du davon überzeugt warst, so wie wir ja ganz insgeheim dann auch uns diesen Ausflugspunkt gesucht haben, so nach dem Motto, vielleicht liefert er wenigstens die Ergebnisse. Und das hättest du relativ einfach lösen können, aber ja, da war wahrscheinlich einfach die Vorgeschichte zu emotional, zumindest in der Innensicht wahrscheinlich. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe, dass du dir das nicht eingestehen wolltest, dass vielleicht die andere Seite mit ihrer Idee den besseren Ansatz hatte.
Ja, die andere Seite hat ja gesagt, wir kriegen einen Trainer, der Bock auf den VfB hat. Also damit haben sie auf jeden Fall recht. Aber genau diese Sache ist es mit diesem nicht sagen können, es war ein Fehler. Und ich glaube, dass er da versucht, ein Stück weit Schaden von Bruno Labbadia wegzuhalten sogar. Weil wenn jetzt sich der Werle hinstellt und sagt, ja, Bruno Labbadia war ein Fehler, in der Presse landet dann am Ende, Werle bezeichnet Labbadia als Fehler. Und Bruno, der Fehler, kehrt zurück auf die Bank oder irgendwie sowas.
Ja, klar. Ich glaube,
dass das ist der, also ich lege es ihm jetzt einfach positiv aus, sagen wir es mal so, dass er das einfach versucht, auch aus Respekt gegenüber Bruno Labbadia. Natürlich, ich würde mich genauso hinstellen. Also ich stelle mich auch tagtäglich hin und sage, oh, da habe ich einen Fehler gemacht. Es passiert einfach und das gehört auch zu den Kommunikation, zur modernen Kommunikation auch wieder hinzu, aber dann sind wir wieder beim Thema Kommunikation und er hat, glaube ich, immer noch keinen Kommunikationsberater.
Aha, ja. Dann kam Sebastian Hoeneß.
Yeah.
Direkt vor diesem Pokalspiel und der hatte, wie gesagt, also kursiert irgendwie diese Geschichte, dass er sich selbst ins Gespräch gebracht hatte in der Hinrunde und dann über seinen Papa hat absagen lassen. Er war vor allem Ende der vorherigen Saison bei Hoffenheim gegangen. Und, oder? War, glaube ich,
stimmt. Ja, dann durch die Saison, eine genau. Saison und dann und das, musste er gehen und wurde durch
genau,
die
genau,
Breiten dann, ersetzt.
Ja, genau. Und war dann bis zu dem Zeitpunkt vereinslos. Yannick, was war deine erste Reaktion auf die Ankündigung, dass Sebastian Hoeneß neuer VfB-Trainer wird?
Ja, tatsächlich war mein Gedanke, oh, jetzt hat es der Papa doch geschafft irgendwie. Er ist ja auch tatsächlich sein Berater. Ist ja ein offenes Geheimnis, er berät ihn, ist ja auch nicht verkehrt. Dieter Hoeneß hat ja eine gewisse Expertise und Erfahrung, die kann man ihm, glaube ich, nicht absprechen. Und ja, natürlich, Sebastian Hoeneß war zunächst ein Trainer. Ich habe gewusst aus seiner Hoffenheim-Zeit, okay, der kann mit jungen Spielern, auch diese offensive Spielweise kommt ihm da, glaube ich, schon auch entgegen. Diese Mannschaft, das könnte passen. Aber ich hatte ihn irgendwie, ich weiß nicht warum, als schwierigen Charakter in Erinnerung. Also ich glaube, er ist auch schon einer, der weiß, was er will. Das ist ja auch nicht verkehrt. Der seine klaren Vorstellungen hat und der, glaube ich, auch ganz deutlich kommuniziert, wenn ihm was nicht passt. Das sind ja alles im Prinzip auch gute Attribute. Aber irgendwie hatte ich ihn so, gelinde gesagt, als Stinkstiefel in Erinnerung. Aber ich frage mich nicht, warum. Ich weiß es nicht.
Vielleicht, weil er in Hoffenheim gearbeitet hat.
Ich glaube auch, das ist einfach durch. Ne? Das
ja, aber es hat sich ja dann relativ schnell gewandelt, weil als ich dann auch diese Pressekonferenz von ihm gesehen habe und auch gemerkt habe, wie er kommuniziert, was er für Narrative verwendet in seiner Sprache, da habe ich dann schon gedacht, okay, das könnte ein Match sein, wie man heutzutage sagt. Also da hat jetzt mal der VfB richtig geswiped und das könnte passen, ja. Und dann hat er natürlich mit dem Pokalspiel auch gleich mal eine Situation gehabt, die ihm da, glaube ich, auch sehr entgegengekommen ist, weil es einfach seinem Naturell auch entspricht, diese Challenge anzunehmen. Ich fand auch das cool, wie er das dann beschrieben hat in seiner PK. Er hat jetzt mehrere Aufgaben. Das erste, die Mannschaft kennenlernen. Das zweite, dann im Pokal weiterkommen. Und das dritte, dann das darauffolgende Spiel zu gewinnen. Und einfach ein guter Typ. So, also kein Stinkstiefel, wie gesagt, das war nur so ein kurzer Gedankenblitz von mir damals und wirklich ein Trainer, den ich mir auch langfristig beim VfB vorstellen kann.
Ja. Schon in der Ansprache selbst, klar. Ja, sorry.
Und vor allem, er hat auch der Mannschaft das noch als letzter abschließender Punkt und ich glaube, das ist sein Erfolgsgeheimnis. Er hat der Mannschaft diese Spielfreude wieder zurückgebracht. Ja. Er hat die Jungs wieder... Ja. zum Lachen gebracht, im Sinne von, dass die Jungs wieder Bock haben zu kicken. Er hat ihnen auch gewisse Freiheiten im Spiel eingeräumt, ohne dabei das Taktische zu sehr zu vernachlässigen. Also er hat kein Harakiri spielen lassen, sondern wirklich die Jungs aufgeweckt wieder. Und das ist dann, glaube ich, auch letztendlich dieses Zurückbringen der Spielfreude, des Spielwitzes. Das ist letztendlich auch die Quintessenz seines ganzen Handelns in der Rückrunde dann beim VfB.
Was ich halt wirklich ganz arg stark fand, war, dass man sich hinhockt, wirklich einen kompletten Gegenentwurf zu Lavadia holt, weil man dann wohl hoffentlich verstanden hatte, okay, passt vielleicht doch eher zur Mannschaft so ein Trainer wie ein Lavadia und dass man auch gesagt hat, hey, der Vertrag gilt auch gleich für die zweite Liga. Ja, man hat das einkalkuliert, ja, aber man hat das, glaube ich, einkalkuliert, dass es vielleicht auch dann schief geht, aber dass man dann sagt, okay, mit dem möchten wir dann auch wieder was aufbauen. Der entspricht dann eher dieser Philosophie, die halt unter Matarazzo schon auch da war.
Ja, ja. Und auch von der Spielanlage und auch von dem, was ich dann so gehört hatte von ihm. Also, ja, der hat ja quasi fast das gleiche System gespielt wie Matarazzo. Auch wieder, du hast wieder die Außenbahnspiele, du hast wieder die Dreierkette. Nur irgendwie hat das für mich ein bisschen, also der Unterschied zu Matarazzo war für mich, glaube ich, wirklich die Ansprache an die Mannschaft. Also damit will ich jetzt nicht Matarazzo per se kritisieren, aber ich glaube, dem ist irgendwann in der letzten Saison die richtige Ansprache an die Mannschaft irgendwie abhanden gekommen.
Absolut.
Ja? Also klar, das war super, das Bayern-Spiel und das Köln-Spiel, ja, aber auch die Spiele vorher in der Vorsaison, hast du auch, also wie die Saison ja dann aber teilweise auch wieder, hast du so viele Punkte im Endspurt liegen lassen, dieses 1-1 gegen Bielefeld, die dann am Ende abgestiegen sind, ja. Und da habe ich wirklich das Gefühl, auch wenn wir natürlich dann auch noch, da kommen wir gleich noch zu, ja, am Ende doch noch in die Relegation mussten, was vielleicht auch vermeidbar gewesen wäre mit dem einen oder anderen Ergebnis, was besser gelaufen wäre, aber diese Ansprache an die Mannschaft, das ist halt, das Spielsystem hat gepasst, wieder, weil dafür ist die Mannschaft einfach zusammengestellt und ich finde für einen Angsthasen 4-3-3, aber auch diese Ansprache und diese wie häufig die Mannschaft da wirklich aus der Pause gekommen ist und es dann besser gemacht hat und nicht schlechter, was wir auch schon häufig genug hatten, dass wir eine gute erste Halbzeit hatten und dann in der zweiten Halbzeit eingebrochen sind und das ist, glaube ich, Das ist, glaube ich, echt das Wichtige bei Hoeneß, diese Ansprache und wie er die Mannschaft dann anzündet.
Ja, und er hat halt einfach genau gesehen, hat die Mannschaft angeguckt, was können die kicken, ja, wer ist das? Und hat halt mehr oder weniger nicht gesagt, das ist mein System, das spiele ich, sondern natürlich schon auch ein präferiertes, aber er hat es halt auf die Mannschaft angepasst. Er hat etwas adaptiert, er hat die Leute mit einbezogen. Also, und das glaube ich, war einfach der Riesenunterschied. Und er hat es geschafft, die Leute wieder mitzunehmen. Und hast du vorhin so schön gesagt, die Spielfreude zurückzugeben. Das hatten sie unter Labbadia, hatte die Mannschaft, glaube ich, echt keinen Spaß auf Fußballspielen, weil der hat es denen echt verkrault. Ja? Und das den Jungs zurückgeben, und du hast Spielfreudige, du hast Leute, die wollen kicken, die wollen spielen, ja, also da haben wir einige davon. Und das denen wieder zu geben, das war, glaube ich, so mit eins von diesen Kernstücken, ja. Und als diese Pressekonferenz mit ihm war, ich habe ihn da gesehen und dachte ich so, ja, okay, da waren wir 18. Relativ 5 Punkte Abstand, waren es 5 oder 6, wo du echt gedacht hast, okay, ist eigentlich schon echt sehr dunkel, aber versuch's, Junge. Und man hat gedacht, vielleicht kriegt er es hin. Und wie man vorhin gesagt hat, wenn nicht, dann starten wir in der zweiten Liga mit ihm. Und das ist ein guter Trainer für die zweite Liga. Ich meine, der ist ja Drittligameister mit Bayern 2 geworden. Ne? Das muss man auch. Also gerade dieses Thema junge Spieler und so weiter, das war auch so meine Hoffnung, dass er das kann. Und das hat er eben gezeigt. Ich meine, Mio, der ist unter dem aufgeblüht. Ja, also ein Spieler, wo Labbadia gesagt hat, der braucht noch seine Zeit, das ist nicht das, was ich suche oder was ich brauche. Genau dieser Spieler ist einer, der im ersten Spiel gegen Nürnberg machte das entscheidende Tor im Pokal und wird in der Relegation zu einem von den ganz wichtigen Spielern. Ja, genau diesen Spieler, der den Labbadia mehr oder weniger ins Abseits gestellt hat. Und das ist eben ein Spieler, der will kicken. Ja, der will, der braucht Bock am Fußballspielen. Und das hat er ihm wieder gegeben und ich glaube, so allen wieder. Und auch ein Silas, den er im Rückspiel von der Relegation rausgenommen hat. Aber er hat es ihm erklärt. Er hat gesagt, Junge, deswegen bist du draußen. Deswegen spielst du erstmal nicht. Und Silas hat es wohl akzeptiert. Er hat gesagt, okay, jetzt geht's halt um die Mannschaft. Und das sind so, er hat mich wirklich, muss ich auch sagen, also ich habe gedacht, er bekommt seine Chance. Aber ich bin wirklich sehr positiv von ihm überrascht, wie er rangeht. Ich finde ihn auch, er ist super sympathisch. Also es ist rein so vom Typ her, wie er es macht, wie er es erklärt. Dieses Interview nach der Relegation, wo irgendwas schon gefragt wird und nächste Saison, der sagt, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ja, wir haben gerade so nach dem Motto, wir haben gerade die Relegation geschafft. Ich habe jetzt keinen Bock, über die nächste Saison zu reden. Ich will jetzt ein Bier trinken. Ja, und dann sagt, ja, Mann, du bist authentisch, du bist ehrlich. Also das, ich glaube, er hat sehr viele auch von den Fans auch wieder mitgenommen, das, was so ein bisschen durch Labbadia, dieser Abstand entstanden ist, also wo diese Distanz, das hat er wieder gerichtet. Also er hat ganz, ganz viel richtig gemacht. Ich persönlich kann nur den Hut vor ihm ziehen. Und an dem Klassenerhalt, den wir jetzt am Ende erreicht haben, hat er einen riesengroßen Anteil.
Das zum einen sportlich und wie du es gerade gesagt hast, er hat eigentlich das, ich finde immer, er hat das so ein Stück weit wieder reaktiviert, was unter Hitzelsberger Misstint hat, Matarazzo vorgeherrscht hat, so dieses Zutrauen, da ist wieder jemand, der weiß, was er tut und identifiziert sich mit diesem Club und steht da auch voll dahinter, und das hat er wirklich eins zu eins wieder zurückgebracht. Natürlich immer, man weiß nicht, wenn es sportlich anders gelaufen wäre, wie wir dann jetzt sprechen würden, weil er natürlich sportlich auch gut abgeliefert hat, aber ich finde es auch immer an den Reaktionen, wie du es jetzt so gesagt hast, Relegation, aber auch so diese, es gab ja unter Hoeneß auch teilweise Spiele, wo es jetzt nicht so wirklich rund gelaufen ist, wenn ich an die erste Halbzeit in Augsburg denke, beispielsweise Berlin. Aber du hast mit Hoeneß wieder einen, der dir sofort das Zutrauen wieder gibt, dass es im nächsten Spiel anders läuft, was unter Labbadia ja völlig weggebrochen war. Das ist so der ganz große Unterschied.
Ja, oder halt in der nächsten Saison, ja.
Oder in der nächsten Saison.
Weil das ist halt das von den 4 Trainern, die wir jetzt hatten. Ja, also keine Ahnung, für mich fällt Wimmer da immer ein bisschen raus, weil es halt sehr wenige Spiele waren. Aber von den 4 Trainern ist der, wo ich sagen würde, ja, ich kann mir den auch gut vorstellen, dann, dass er länger bleibt. Ja? Also bei Matarazzo war immer klar, okay, es geht jetzt hier immer zu Ende. Labbadia, da hat es mir schon vor der kommenden Saison gekraut, selbst wenn wir drin geblieben wären. Und das ist jemand, wo man sagt, okay, da habe ich wieder eine Perspektive. Ja, und das war ja auch ganz viel. Das ist auch, glaube ich, das, was vielleicht auch der Verein und die Fans brauchen. Dieses, diese Perspektive, weil das ist auch ganz viel von dem, was Nüssentat ausgemacht hat, obwohl du ja jetzt mal rein nüchtern betrachtest, in seiner Amtszeit nach der ersten guten Bundesliga-Saison war ja die sportliche Bilanz überschaubar, aber du hattest halt immer das Gefühl, okay, es wird besser. Du hast immer das Gefühl, okay, es läuft jetzt gerade scheiße, verschiedene Gründe, aber wir haben es irgendwie in der Hand, das besser zu machen in Zukunft. Und das ist halt das, wo ich jetzt auch denke bei Hoeneß, selbst jetzt ohne diesen ganzen Porsche-Deal und das Ganze, habe ich das Gefühl, okay, es wird mit sich jetzt schwer, die nächste Saison, aber bei dem habe ich einfach ein gutes Gefühl, ja, dass er es besser machen kann. Wenn ich bei Labbadia eigentlich schon wieder auf das Auswärtsspiel in Augsburg gewartet hätte, wenn er jetzt noch Trainer wäre und wir in Klassen halt geholt hätten, logischerweise. Deswegen. Ja, vielleicht starten wir doch mal in die Amtszeit von Hoeneß rein. Es ging los mit diesem Spiel in Nürnberg, wo gerade die erste Halbzeit ganz gruselig war, was ich aber jetzt weniger ihm anlasste, sondern einfach der Tatsache geschuldet war, glaube ich, dass da einfach einen Tag vorher der Trainerwechsel stattfand. Am Ende schießt uns Mio dann ins Halbfinale. Dann gewinnen wir endlich. Und ich hatte gerade nochmal geschaut, es war 2 Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz beim Trainerwechsel, aber halt 5 auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Und dann hast du halt dieses Bochum-Spiel und du führst 3-1, Bochum kommt nochmal ran und dann bringst du es über die Zeit und du hast zum ersten Mal seit Dezember 21 ein Auswärtsspiel in der Liga gewonnen. Und anders als dieses 3-0 gegen Köln, wo wir endlich mal wieder zu Hause 0 gespielt haben, zum, ich glaube, ersten und letzten Mal auch in der restlichen Saison, hast du da wieder das Gefühl, okay, dieser Knoten ist jetzt auch geplatzt. Und da ist zumindest bei mir zumindest so ein bisschen Aufbruchstimmung entstanden. Und dann hast du wirklich in den restlichen Spielen so zwei richtige Highlight-Spiele. Wir hatten ja gerade schon über diese Spiele gesprochen, die nicht so gut funktioniert haben. Aber du hast zum einen diese 3-3 gegen Dortmund gehabt, was Chris für mich so ein bisschen diese Vibes hatte von diesem 5-1 gegen Dortmund vor 2 Jahren. Nicht vom Ergebnis her, aber vom ganzen Auftreten und gegen halt den gleichen Gegner, von dem wir wissen, dass wir ihn, wenn wir ihn auf dem falschen Fuß erwischen, halt wehtun können. Mal mehr, mal weniger, aber Dortmund ist irgendwie so, wenn sie einen schlechten Tag haben, dann liegen sie uns halt richtig, oder?
Das war ein absolutes Kackpunktspiel, definitiv. Also was da abging, ich glaube auch, was da im Stadion abging, war unglaublich. Das war wirklich, wie du es gesagt hast, erst das Endspiel in Bochum gewonnen und dann kommt ein Gegner, wo du eigentlich sagst, okay, schauen wir mal, ob gegen den was geht. Und das war, ich glaube, für den ganzen Verein und dann also für Fans, für die Mannschaft, für alle, das war kein Unentschieden. Das war wie ein absoluter Sieg. Und da hat man, glaube ich, mal gesehen, wenn die Mannschaft wirklich auch mal einen Gegner hat, der jetzt vielleicht nicht den besten Tag hat, sind wir ehrlich, unter anderem hat Dortmund da die Meisterschaft verspielt. Ganz einfach, du führst 2-0 zur Pause oder 2-1 zur Pause, bis einmal mehr. Du führst 2-0 zur Pause, ja. Das musst du gegen den Abstiegskandidaten musst du das nach Hause bringen, wenn du Meister werden willst. Ganz einfache Sache. In Überzahl. Und dann kommst du zurück und das ist dieses Ding, du brauchst dann tatsächlich mal einen Lichtmoment. Und dann kommt der Glaube zurück und dann nimmst du das mit und dann kriegst du noch mal eine aufs Maul. Du kannst nicht anders sagen. Du kriegst in der Nachspielzeit noch mal eine rein. Und machst.
Wo du auch merkst, dass die Mannschaft tot ist. Eigentlich bei dem Gegentreffer. Die
waren so eigentlich fertig. Tot. Und trotzdem rappeln sie sich noch mal auf. Und das war, ja, wenn danach nicht Augsburg gekommen wäre, das komische Spiel, wäre das für mich wirklich der Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, Junge, das ist wirklich der endgültige Turning Point. Einfach, wo es dann in die richtige Richtung läuft, wo man an die Mannschaft glaubt, wo man merkt, okay, die wollen doch und die wollen noch mehr, als man vielleicht den Eindruck haben konnte. Und die können auch. Und das ist was einfach Hoeneß mitgebracht hat. Also das war für mich eins der Knackpunktspiele wirklich der Saison.
Ja, das andere Highlight halt, wie gesagt, dieses Halbfinale gegen Frankfurt, was letzten Endes leider zum Glück, ich weiß es nicht, weil wir dann doch in die Relegation mussten und das Finale gegen Red Bull hätten spielen müssen, verloren ging. Aber dieses Spiel an sich, dieses Halbfinale unter Flutlicht, du gehst früh in Führung, kassierst dann halt so dumme Tore, kommst du mal ran, bist in Unterzahl schon wieder und hast dann in der 97. Minute dieses Handspiel, was du nicht kriegst und so. Das hat natürlich wehgetan, da rauszufliegen, weil es natürlich, du hast nicht so häufig die Chance, als VfB ins Halbfinale zu kommen. Das letzte Mal waren wir, glaube ich, so 13, als wir dann ins Finale gekommen sind, wenn ich mich richtig erinnere. Aber irgendwie war es halt geil, weil es war halt Leben, ja. Es war halt Leben in der Bude.
Es war ein Pokalfight mit zwei Traditionsmannschaften.
Ja, und ich fand es also auch dieses Ganze, dass dann noch die Mannschaft da hingegangen ist und die Frankfurter dann vor unserer Kurve weggeschickt sind. Ich fand es einfach von vorne bis hinten, Ergebnis mal außen vorgenommen, fand ich es einfach geil, weil das hat einfach so, das war so ein richtiges Highlight nach den ganzen Jahren, wo unser Highlight irgendwie war, dass wir dann irgendwie 6-0 gegen Nürnberg, mit dem 6-0 gegen Nürnberg aufsteigen oder so. Oder keine Ahnung, mal einen geilen Sieg holen. Aber irgendwie alles irgendwie so, Abstiegshaft, ich habe diese eine Saison außen vor genommen. Aber das war irgendwie so ein Spiel, wo ich dachte, ey, geil, das hat einfach von vorne bis hinten Spaß gemacht. So im Nachhinein. Ich weiß nicht, Martin, wie es dir ging bei dem Pokalhalbfinale.
Du musst dir überlegen, du hast Fans im Stadion, die sind 25, die sind irgendwas zwischen 20 und 25. Die haben den VfB nie international gesehen. Ja, für die ist quasi auch eben das letzte Pokalfinale und Halbspiel ist so weit weg, das haben die alles nicht miterlebt. Und das siehst du mal, was in Stuttgart, was da möglich ist. Ja? Also wenn ich hieß immer, ja klar, VfB International ist doch keine Sau gekommen. Ich glaube, mittlerweile wäre das anders. Ich glaube, da hat sich jetzt in den letzten Jahren so viel, da ist so viel Leerlauf gewesen. Und ich glaube, wir würden wirklich, wenn wir jetzt irgendwann mal wieder international spielen würden, da wäre eine andere Frequenz an Leuten. Also wäre viel, viel mehr Leute da. Ja? Auch auswärts würde da was gehen. Und das zeigt eigentlich, wie begeisterungsfähig dieser Laden hier ist, die Fans sind. Und was eigentlich gehen kann. Und das ist ja genau für diese Flutlicht, es war jetzt nicht international, aber es war Halbfinale, DFB-Pokal. Das ist ja das, für was du die Bundesliga-Saison machst, damit du irgendwie mal international spielst und sowas als Fan miterleben kannst. Und ich würde es echt allen, und ich habe einen riesen Respekt vor allen, die irgendwie 20 sind, 25 und VfB-Fans sind. Leute, ihr habt eigentlich nur Scheißzeiten miterlebt. Ihr habt eigentlich nie was gehabt zum, ja okay, zweite Liga, zweimal aufgestiegen, Heureka, ja. Aber ich habe die erste 84 ne, so noch so am Rande mitbekommen, also noch nicht so richtig, aber ich habe insgesamt 3 Meisterschaften, Pokalsieg, ein UEFA-Cup-Finale, ja, also ich habe diesen Verein wirklich glänzend sehen und ich sage Riesenrespekt vor allen, die deutlich jünger sind und trotzdem VfB-Fans sind und denen allen gönne ich sowas, dass die sowas erleben dürfen und ich hoffe, sie dürfen es in den nächsten Jahren noch öfters erleben und wie gesagt, vielleicht irgendwann können wir alle mal irgendwo stehen, wir in was weiß ich wo, in Lüttich oder sonst wo im Auswärtsblock und können uns freuen, dass wir das wieder erleben. Also das, ich weiß, das dauert und das soll jetzt auch nicht irgendwie Gott, die heben schon wieder ab und sprechen vom internationalen Geschäft. Um Gottes Willen, mir geht es nur um dieses Gefühl, genau was da entsteht, wie sich alle um die Tickets geprügelt haben. Ja, das ist eigentlich so geil. Ja? Also alle wollen ein Ticket haben, das ist eine Warteschlange mit 30.000 Leuten drin. Okay, die meisten mit 38 Geräten parallel, davon abgesehen. Aber einfach du siehst, was für eine Begeisterung da ist und das war, wie du sagst, das ist ein Highlight, weil wir die letzten Jahre so viel Scheiße hatten, dann tut sowas, auch wenn es am Ende dann verloren geht, es tut brutal gut sowas.
Ja, definitiv. Ja, dann ging es in der Liga weiter, mit natürlich wieder, kommt wieder direkt der Kontrapunkt, einfach also, doch noch mal direkt das Spiel danach, dann verlierst du halt 3 Tage später bei Hertha, nachdem am Vorabend noch Schalke ganz spät sein Spiel gewonnen hat. Wie gesagt, trotzdem dieses emotionale Spiel vor in den Knochen. Mir hat das nicht ganz als Erklärung für dieses Spiel getaucht. Ich finde es auch irgendwie seltsam, dass wir diese beiden Kack-Niederlagen ausgerechnet gegen die Mannschaften uns erlaubt haben, die am Ende hinter uns gelandet sind. Also das heißt, sie sind abgestiegen, obwohl sie gegen uns gewonnen haben, Schalke und Hertha in der Rückrunde dann. Es war immer noch knapp. Wir hätten noch absteigen können. Vom 33. Spieltag, ich glaube am Sonntag selber war dann klar, dass wir nicht direkt runtergehen konnten nach den Ergebnissen vom Vortag. Das ist nur erst einen Monat her, aber ich habe schon wieder verdrängt.
Ja, war glaube ich.
Doch. Doch. Wir hätten, wenn wir verloren hätten, wär aus gewesen.
Ja. Je nachdem, wie wir halt Schalke spielen, ne? Aber gut, ich meine, in Leipzig. Aber
das wussten wir zum Zeitpunkt schon, oder?
Nee, genau.
Der letzte Spieltag war entscheidend noch. Ja, ja.
Ach so, nee, nee, aber ich meine, am 33. durften wir nicht verlieren. Dachte ich.
Ich weiß, ich hab's mittlerweile
versehen, wie auch immer. Ja, wäre besser gewesen, wenn wir nicht, wir hätten nicht verlieren dürfen, sonst wäre.
Genau,
ja.
Das meine ich, genau, wir hätten nicht verlieren dürfen.
Genau. Genau. Gewinnen aber das Spiel stattdessen 4-1. Ganz überraschend. Auch super Stimmung. Und dann hast du wieder einen Kontrapunkt mit diesem 1-1 gegen Hoffenheim, wo es einfach nicht reicht. Wo du es einfach nicht schaffst, gegen eine Mannschaft, die zu dem Zeitpunkt schon durch war, irgendwie diesen Sieg zu ziehen. Und dann musst du zum zweiten Mal nach 2019 in die Relegation. Und ich hab nur abgekotzt, Jens. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber nochmal in diese Relegation zu müssen, ausgerechnet gegen Tim Walter. Also im Endeffekt muss man sagen, lieber HSV als Heidenheim offensichtlich. Aber ich habe gerade um Himmels Willen, ich buddel mich ein.
Absolut, vor allem weil es ja auch so wahnsinnig unnötig erschien. Also du hast dieses 4-1 in Mainz, diesen relativ überzeugenden Sieg und schaffst dann gegen Hoffenheim, für die es sportlich um absolut gar nichts mehr ging, zu Hause relativ verkrampft, nicht über das 1-1 rauszukommen. Auch mit dieser Konstellation, mit den Ergebnissen auf den anderen Plätzen dann. Und klar, Relegation, absoluter Abfuck auf Deutsch gesagt. Also, weil du das halt, hast natürlich auch Union im Kopf gehabt, wie du dich damals abgequält hast gegen Zweitligisten und nicht drüber rausgekommen bist über das 2-2 zu Hause. Es kam dann tatsächlich anders. Aber das konntest du natürlich zu dem Zeitpunkt nicht ahnen, dass du den HSV zu Hause so dominierst.
Ja. Ja. Und also auch gerade.
Möchte ich widersprechen. Das habe ich ja bei einer unserer letzten Folgen auch schon gesagt. Ich war Gott froh, dass wir den HSV haben als Gegner, weil die können nur das eine System und wir hatten einen Trainer, der eine Antwort darauf finden kann. Mhm. Und dass du halt wirklich, also perfekter in ein Spiel kannst du fast nicht starten, wie wir im Relegations-Hinspiel gestartet sind.
Ah, das ist klar, aber ich hätte jetzt vorm Spiel, hätte ich damit wahrlich nicht gerechnet, dass wir zu Hause so furios aufspielen.
So furios nicht. Ich habe aber echt wirklich damit gerechnet, dass, also vor Heidenheim hätte ich mehr Angst
gehabt. Ja.
Ja.
Heidenheim wäre, glaube ich, deutlich schwerer geworden. Deutlich schwerer.
Heidenheim hätte Potenzial gehabt, dass es ähnlich läuft gegen Union, weil die uns natürlich auch vom Spiel, von ihrem Stil, den sie pflegen, überhaupt nicht liegen.
Genau.
Ja, und du guckst beim HSV, guckst du zwei Spiele an, dann weißt du, wie die spielen.
Das stimmt schon.
Das ist Tim Walter, das ist halt der Vorteil. Tim Walter ist Tim Walter. Ne? Du weißt, du weißt echt, was dich erwartet. Und das ist ja auch, was einige Hamburg-Fans ja ihm angekreidet haben. So, hey, du kannst nicht gegen Bundesligisten so spielen, das funktioniert nicht. Man sagt halt, das ist halt unser Stil, so kicken wir halt. Für uns in dem Fall war es Glück.
Ja. Ich meine, auf der anderen Seite, das ist halt immer noch der VfB und ich habe mir schon also diese Tage zwischen dem 27. Mai war es, glaube ich, das Hoffenheim-Spiel und dem 6. Juni, diese, was war das dann, 7 Tage oder was? Absolute Horror, weil ich habe mir 1000 Szenarien ausgemalt, wie der VfB das verkacken kann. Und dann gehst du früh in Führung und musst eigentlich dieses Hinspiel schon 5-0 gewinnen, wo du eigentlich mit dem Badelatschen nach Hamburg fahren kannst hinterher und dann machst du es halt nicht so. Leute, 3-0 ist genau das Ergebnis, was eigentlich reichen müsste, aber wo du dir nicht 100% sicher sein kannst, dass es doch reicht. Und aber klar, im Endeffekt war Hamburg einfach zu schwach. Auch ein bisschen zu dämlich, muss man ganz ehrlich sagen. Also, wenn ich mir Heuer Fernandes, der ein gutes Hinspiel gemacht hat, im Rückspiel angucke, der zweimal gegen Mio den Ball einmal fasst und einmal dann richtig verliert. Also, muss man echt sagen, das Einzige, was dann bei Hamburg wirklich Bundesliga-tauglich ist und da muss man nochmal festhalten, sind wirklich die Fans.
Absolut.
Also sowohl die vielen, die von Hamburg nach Stuttgart runtergekommen sind an einem Donnerstagabend, als auch dieses Auswärtsspiel in Hamburg. Ja. Ich war lange nicht mehr in Hamburg offensichtlich. Auch zu Bundesliga-Zeiten habe ich die letzten Jahre dann nicht mehr mitgemacht, die Fahrt nach Hamburg. Also echt wow. Ja, also das ist ein Stadion, was eigentlich in die erste Liga gehört. Das kann man nicht anders sagen. Das war so eine Wucht in diesem Stadion. Das war krass. Also klar, wurde auch immer ruhiger, aber was sie in Führung gegangen sind, wow. Also
aber dieses
HSV, nur ganz kurz, muss natürlich auch aus HSV-Sicht, also die Fans überragend, aber die Mannschaft, der merkt sich natürlich diesen Substanzverlust über die Jahre extrem an.
Ja, ja.
Ich fand eigentlich die Relegation dieses Jahr war wieder mit Abstrichen im Rückspiel die ersten Minuten so ein lebendes Negativbeispiel eigentlich, dass du dieses System eigentlich ändern muss, weil der HSV hatte ja wirklich sportlich an dem Tag überhaupt keine Chance. Also vor allem, wenn du natürlich gegen eine Mannschaft wie der VfB dann spielst, die unter Hoeneß im Aufwind war. Grundsätzlich hast du diesen Qualitätsunterschied dann schon wahnsinnig gemerkt. Und es wirkte teilweise ja fast schon grotesk, fand ich zumindest teilweise.
Ja. Bis außer in diese 6 Minuten, da hast du dann echt kurz gedacht, wir sind der dümmste Verein auf Gottes Erden. Was Lennart gesagt hat, hey, du für ein Hinspiel musst du eigentlich 6-0 gewinnen, 5-0, ja. Und dann fängst du dir dieses Tor und denkst, es kann nicht wahr sein. Ja. Und ich meine, es ist ja alles gut ausgegangen, aber in dem Moment, da habe ich echt gedacht, nee, das ist ein schlechter Film. Wir können doch nicht schon wieder die Vollidioten dieser sein, aber sie haben sie noch irgendwie sie haben noch die Kurve gekriegt. Wir hatten ja fast noch 10 Minuten später ja schon dieses Tor, wo es mir auch so leid tut, dass es abseits war, weil wie Gyrassi da diesen Ball reingedreht hat, das war ja fußballerisch so fantastisch. Und wie Jens einem gesagt hat, am Ende hat es dann echt gereicht und mit dem 1:1 war der berühmte Stecker ja wirklich gezogen, hast du gemerkt, da war die Luft raus. Und ja, bei Hamburg ist es halt wirklich, da merkst du, dass die halt jetzt 5 Jahre Zweitligist sind und nicht mehr Bundesligist. Da hast du den Unterschied echt gemerkt.
Ich möchte da ganz kurz nur erwähnen, ich habe einen Kumpel aus Augsburg und ich habe vor dem Spiel mit ihm geschrieben, habe gemeint, ich habe echt die Hosen voll. Und dann schreibt er mir noch, ja, kein Problem und das schaukelt ja locker. Und ich so, nee, wir sind der VfB. Und er so, ach was. Und nach dem 1:0 kriege ich eine Nachricht aufs Handy, okay, ich verstehe, was du meinst.
Zugegeben, wir hätten ja wirklich Augsburg in die Relegation reinkriegen können. Wir Vollidioten. Ja. Ne? A, hätten wir 3 Millionen mehr Fernsehgeld bekommen, wenn wir dieses eine Scheißtor gegen Hoffenheim geschossen hätten. Augsburg-Hoffenheim wäre mit Hamburg wäre mit Sicherheit eine interessantere Relegation geworden, glaube ich.
Für uns auf jeden Fall.
Sowieso. Ja. Nein, ich meine auch, ich glaube, das wäre nicht 3-0, 3-1 ausgegangen.
Ja. Obwohl das Schlimmere waren ja fast die, wenn das mal zurückblickend, das Schlimmere war gar nicht die Anfangsphase, fand ich zumindest, sondern so diese 10, 15 Minuten vor der Halbzeit, wo du ja eigentlich 2-0 fangen musst. Weil ja. dann wäre es tatsächlich richtig dramatisch geworden.
Ja, aber auch da siehst du wieder, das wäre jetzt als Abschluss, was ich meinte, die jetzt aus der Pause kommen. Du spielst in der ersten Halbzeit, machst ein frühes Tor und vergibst dann reihenweise Chancen und machst es dann aber in der zweiten Halbzeit zu. Im Rückspiel spielst du eine gruselige erste Halbzeit, wo der HSV auch gut noch eins schießen könnte, kommst aus der Pause und machst das Spiel zu. Das ist das, wo ich sage, das ist vielleicht Hoeneß größter Verdienst auch. Diese Halbzeitansprache, dass er da in diesen beiden Spielen geschafft hat. Also letzten Endes sieht es aus wie ein souveräner Sieg über 2 Spiele, aber du hast immer diese Knackpunkte in der Halbzeit. Du führst nur 1-0 und du liegst 0-1 hinten. Und beides Mal haben sie es halt geschafft, aus dem Spiel als Sieger rauszugehen. Und das ist sicherlich auch eine Leistung von Sebastian Hoeneß. Ja, wir haben das Sportliche abgehakt, aber es ist ja noch viel mehr passiert. In der ganzen Saison, auch in der Rückrunde, auf das wir jetzt nicht auch im Detail, glaube ich, eingehen können. Es sei denn, wir wollen wirklich noch bis zur nächsten Saison hier sitzen. Aber zumindest auf so ein paar Sachen sollten wir auf jeden Fall sprechen. Und das sticht natürlich raus. Die Initiative VfB jetzt, beziehungsweise die Person Klaus Vogt, beziehungsweise nicht nur unbedingt er, sondern natürlich auch seine beiden Vizepräsidenten und der Vereinsbeirat. Wo anfangen, wo aufhören? Fangen wir mal mit dieser Initiative an. VfB jetzt, die sich, glaube ich, Anfang Mai gegründet hat. Ende April, Anfang Mai. Und das Ziel hatte, eine außerordentliche Mitgliederversammlung jetzt in der Sommerpause einzuberufen, statt im Dezember. Die quasi das Ganze alle Gremien zur Abwahlanträge für alle Gremienmitglieder im e.V. gestellt haben. Und dem ging natürlich noch ganz viel voraus. Wir hatten die Rücktritte der beiden Vereinsbeiräte Susanne Schosser und Martin Bietzer. Ich kann es jetzt zeitlich nicht mehr einordnen, aber ihr wisst ungefähr, das war davor und zwar irgendwann im Laufe der Rückrunde. Man hatte dieses Rechtsgutachten zu Marc-Nicolai Schlecht und André Bühler über deren Tätigkeiten, Nebentätigkeiten, nenne ich es mal, neben ihrer Rolle als Vereinsbeirat. genau, ich glaube, den Sport 5, das passt jetzt damit noch weniger zu tun. Genau, aber irgendwie hatte man so das Gefühl, zum einen, also das stellt jetzt mal meinen Eindruck und dann könnt ihr gerne sagen, was euer Eindruck von der ganzen Gemengelage ist. Zum einen hat man das Gefühl, der Verein und der e.V. und damit auch die, die AG kommt einfach nicht zur Ruhe. Und für mich wurde es echt irgendwann auch mit den ganzen Statements und offenen Briefen und Blog-Einträgen und Gegendarstellungen, für mich wurde es irgendwann einfach unübersichtlich. Das heißt nicht, dass ich Leute von einer Schuld freisprechen will, aber du wusstest, also mir und mir geht es immer noch so, ich weiß zumindest im e.V. nicht, wem ich so richtig vertrauen kann, weil einfach so viel hin und her geschossen wird, dass mir mittlerweile echt sowohl das Durchblick als auch das Vertrauen fehlt, dass da noch jemand seine Arbeit richtig oder gut macht. Weil ich weiß es aber nicht, ich kann es nicht mehr, also keine Ahnung. Martin, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich bin da so ein bisschen sprachlos, weil da einfach, man kann ja, also wenn man, wir haben ja unser Sheet vor uns und ich lese mir das durch und denke, okay, wo ja, soll ich anfangen, ja? Weil diese Aktion ist ja wieder eine Reaktion auf irgendwas, was letztes Jahr oder vor zwei Jahren passiert ist und das zieht sich jetzt quasi durch die letzten Jahre durch. Und natürlich kann man das alles auch im Detail auseinanderklamüsern und führen wieder, das haben wir auch in den letzten Monaten, Jahren auf Twitter gut gemacht, aber so an dem jetzigen Punkt, wo ich bin, was das Vereinspolitische angeht, wir haben ja im September die Mitgliederversammlung, ich weiß gerade überhaupt nicht, woran ich bin bei diesem e.V. Und wie gesagt, über die AG-Themen haben wir schon gesprochen, das spielt natürlich auch mit rein.
Es haben sich halt mehr als nur Grüppchen gebildet, ja, und man hatte eben nicht das Gefühl, dass der sozusagen Vorsitzende von dem ganzen Laden, also quasi Klaus Vogt, da irgendwie auch Ruhe reinbringen kann oder das vielleicht auch möchte. Also du hast ja, es gibt ja immer diese mehreren Ansichten, ja, also dann genau, du hast diese Rücktritte mit diversen Anschuldigungen in ihren offenen Briefen an gegenüber Klaus Vogt, gegenüber Rainer Adrian und so weiter, was dann sofort wieder widerlegt ist, dass es überhaupt nicht so ist. Aber dann bekommst du es dann nochmal bestätigt aus der Seite, dass es eben so war. Und da stehst du wirklich dann da. Ja klar, die Frage ist immer, wem glaubst du? Ja. Und dann denkst du sehr oft, na gut, irgendwo ist die Wahrheit, wird sehr oft, wie so oft liegt sie irgendwo in der Mitte. Ja. Also das sind alles keine Unschuldslämmer. Also das heißt, auch so dieses Thema, wie jetzt auch umgegangen worden ist mit den Nebentätigkeiten von André Bühler und von Marc-Nicolai Schlecht, ja, dann gibt's ein internes Gutachten. Und dann denkst du so, ja, okay, cool, warum eigentlich nur ein internes? Also ich meine, so, dass da nicht viel bei rumkommt, überrascht mich jetzt wenig, wenn das irgendwie der Interne schaut drüber, jo, passt alles. Ja, überrascht mich wenig, ja. Also dann lass es doch wirklich von außen und wirklich kontrollieren, so damit es eben diese propagierte Transparenz auch wirklich da ist. Die ist nämlich dann, wenn es bei sowas kommt, ist die auf einmal nicht mehr so stark und dann wird nur irgendwie dagegen gestellt, ja, es sei nicht so, aber so wirklich, warum und auf die wirkliche Kritik oder irgendwelche Punkte wird nur nicht eingegangen, nur es ist halt nicht so. Und wir haben die Kommunikation in der AG und die Kommunikation im e.V. ist aber, finde ich persönlich, kein Deut besser. Ein Präsident taucht gefühlt monatelang unter, ist nicht zu sehen, nicht zu hören. Du kriegst nur so einen Scheiß nach außen mit und denkst, okay, da muss es echt extrem knallen da drin. Also da muss es wirklich überhaupt nicht passen. Und da ist eigentlich schon die Aufgabe von einem Präsidenten, ja, ein bisschen für Ordnung zu sorgen oder das dann halt auch mal klarzustellen oder einzurenken. Aber es ist irgendwie auch immer noch nicht ausgestanden, wenn man das so noch, das, was man noch so mitbekommt, ist diese ganzen Tätigkeitsgeschichten. Was ist da, also es gab ja noch, es wird noch untersucht. Ist das final abgeschlossen? Da war doch noch mal irgendwas. Ist das jetzt final? Wurde das gemacht? Ich weiß es nicht. Oder dass eben bei seiner Tätigkeit, dass man dann ihn halt kurzerhand eben von den Frauen eben dann weggenommen hat. Also Marc-Nicolai Schlecht. Und dann halt zu den U17 oder irgendwas verschoben hat. Mhm. Ja, also astrein sieht es halt alles nicht aus nach außen. Und wie gesagt, so wirklich transparent sieht es für mich nicht aus. Und dieses Thema Vertrauen, das, was du gesagt hast, fällt einem mit dem bisschen Wissen, was wir haben, was wir noch mitbekommen, echt brutal schwer.
ja.
Vollkommen richtig, ja. Und da, ich hatte es jetzt im Vorfeld hier mit Martin auch schon mal, über genau auch dann mit VfB jetzt und alles, mit Kommunikation. Das scheint irgendwie, sobald es um VfB geht, scheint Kommunikation zusammenzubrechen. Ja, okay. Also, es ist wirklich so diese VfB jetzt Kampagne, so, okay, was wollt ihr konkret, oder was ist Dings? Ja, wir wollen alle weg. Okay, und wie, was dann? Ja, ja. Hä? Du hast dann kriegen wir jetzt hinten raus dieses Statement von Klaus Vogt. Ja, danke. Hier, ich kratze so ein bisschen an der Oberfläche und hahaha. Und wir haben es ja geschafft und keiner ist größer als der Verein. Und ja. Das ist richtig, keiner ist größer als der Verein, aber dann sollten sich ganz arg viele auch daran wirklich halten. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist, sei es ein Klaus Vogt, sei es ein Alex Werles, sei es von mir jetzt auch dann. Dafür werde ich wahrscheinlich jetzt gehasst, wenn man die Glorifizierung von Sven Mislint hat, der dann für mich nämlich dann auch größer wird als der Verein. Das passt einfach alles nicht mehr, sondern wenn ihr mit modernen Strukturen arbeiten wollt, wenn ihr euch transparent und alles auf die Fahne schreibt, dann macht's auch.
Ja,
und das genau. fehlt mir. Genau. Und das dann fehlt mir von allen. Da kommen dann, ja und dann kommen irgendwelche komischen Blog-Einträge von einem, oh Gott, wie hieß er? Sebastian Mayer, Müller, Sebastian Irgendwie Müller, oh, lustig, genau. Die gleichen Initialen wie Sven Mislint hat. Haha. Ha, ha.
Also, hab ich gar nicht gehört.
Okay. Ja, es ist einfach nur Panne teilweise. Und dieses Nachkarren ist so ein bisschen kindergartenmäßig so, oder hier sandkastenmäßig mit, oh, der hat mein Scheufele, oh, der hat mein Dingsen, der will aber mir den Eimer nicht geben. Also, es ist einfach nur so ermüdend.
Genau,
ja, also
ermüdend trifft, glaube ich, ganz gut.
Genau. Und dieses, ermüdend und super nervig.
Genau, weil genau das, was wir auch schon eigentlich im ersten Teil haben, dieses, der Verein steht über allem, nur von den handelnden Personen hast du nicht das Gefühl, dass sie genau das leben. Ja. Und das ist halt echt ein Problem. Und dann hast du halt als Fan irgendwann, hey Junge, jetzt leckt mich halt am Arsch, ich habe einfach keinen Bock mehr auf euch. Ich habe keinen Bock mehr, euer Gedöns, eure Ausreden, euer irgendwas anzuhören. Wenn es euch wirklich um den Verein geht, dann bitte, ja.
Ja, und die Sache ist ja, also was mich so symbolischer versteht, ist diese Geschichte mit diesem Grundlagenvertrag.
Ja? Gutes Beispiel,
genau. Ja, du hast ein relativ simples Ding, wo offensichtlich damals Scheiße gebaut wurde. Ja, das Ding wurde hingeschustert bei der Ausgliederung und da sind ganz viele Fehler drin. Also zum Beispiel, ne, diese ganze Geschichte, dass der e.V. irgendwie Leistungen bei der AG einkaufen muss oder irgendwie kein Ahnung, dass die erhöhten Mitgliedsbeiträge eigentlich direkt in die AG geflossen sind, so Geschichten. Du hast ein Thema, wo du punkten kannst, ja. Du kannst richtig schön ausführlich sagen, das ist besser geworden, das war damals schlecht, das machen wir jetzt besser. Und dann ist es der Ron, ja, der das Ding für einen mal, also ein Blogger, ja, der das Ding für einen mal erklärlich macht, weil der VfB kommuniziert die ganze Zeit nichts anderes, außer, ja, das ist jetzt gut für uns. Aber wie denn genau gut? Ich meine, das ist halt so ein Nischenthema, was vielleicht auch wirklich nur uns interessiert. Aber wenn man in dieser ganzen e.V.-Geschichte so drinsteht, dann denke ich mir, Leute, ihr könnt da so hart punkten mit. Warum macht ihr das nicht? Und ja, das ist halt ganz viel. Und da fragst du dich, Leute, warum schafft ihr es nicht einfach mal? Oder auch die Geschichte mit Bühler und Schlecht. Ich meine, der Bühler, der war schon... Diese VfB-Akademie, die gibt's ja nicht erst seit 2019, die gab's ja vorher schon. Ja? Das ganze Ding wurde ja erst, also der ist ja nicht, und auch dieser ganze Paragraph, der dann hoch diskutiert wird, das war ja der Paragraph, den der Ron wegen dieser ganzen Geschichte mit Hitzlsperger die Satzung per Abstimmung eingebracht hat. Das muss doch klar gewesen sein. Klär sowas doch vorher. Sag am Anfang der Saison, so, also es gilt halt seit 2019 und ich weiß nicht mehr, wann das war, 2020, glaube ich, ne? Oder nee, ich glaube 2020 war das. Du hast diesen Paragraphen, wir haben hier selber gemerkt, und das haben sie offensichtlich, weil es war scheinbar schon Thema, wir haben hier gemerkt, okay, da gibt es ein Problem, wir haben das gelöst. Wir ändern den Vertrag vom Bühler bei dieser VfB-Akademie, sodass das dem entspricht. Wir haben den Marc Nicolai Schlecht, haben wir irgendwie, also kannst du ja irgendwelche Konstruktionen finden. Ich meine, es will ja keiner den Marc Schlecht als Frauenphysio, als Frauenarzt, also Arzt für die Frauenmannschaft weghaben. Sie können sich ja glücklich schätzen, die Frauenmannschaft, dass sie halt einen Arzt haben. Ja, das haben, glaube ich, ganz viele Konkurrenten in der Oberliga Baden-Württemberg nicht. Und auch diese Geschichte mit der Akademie und der Hochschule vom Pühler, da geht's halt nicht, also auch bei dem Steiger, ja, da, also, möchte ich mir jetzt nichts unterstellen, aber da geht's ja nicht darum zu sagen, wir müssen jetzt diese Akademie zumachen, oder wir müssen die Kooperation mit dieser Hochschule zumachen, ja. Es gibt halt eine Ungereimtheit, warum man das auf diese Art und Weise zur Sprache bringt. Keine Ahnung, wissen wir nicht genau, wie es gelaufen ist. Aber räum doch so Sachen vorher ab. Wenn du es auch weißt, dann versuch doch nicht zu sagen, wir sagen nur was dazu, wenn der Steiger die Klappe nicht mehr halten kann, sondern sag, okay, wir haben jetzt diesen Paragraphen, es gibt folgende Veränderungen, ja. Oder wenn du es halt nicht so öffentlich machen willst, weil es vertragene Verhältnisse betrifft, dann klär es halt aber vorher sauber.
Und das hat halt klipp und klar, wirklich, nach dem Motto, ich schwöre, ich bekomme da nichts, ich bekomme da kein Geld, weil das steht ja immer noch im Raum, dass er halt doch noch irgendwie beteiligt ist und halt doch noch irgendwie Geld bekommt. Das ist für mich zum Beispiel noch nicht wirklich ausgeräumt.
Ja, also ich stecke nicht so tief drin, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
Genau. Und Leute, der Typ ist ein Kommunikationsexperte, ja. Und dieser Kommunikationsexperte, jetzt sind wir schon ein bisschen weiter, postet ein Bild von einem scheiß Charterflug. Denkst du, Alter, bist du eigentlich noch ganz dicht? Du bist Kommunikationsexperte. Ja? Und was reitet dich dann, außer dass du dich irgendwie in dem Moment super toll fühlst, ein Bild von dem Flieger zu machen und irgendeiner erkennt halt das Ding, jo, das ist die Maschine XY und Charterflug, 30 Leute oder 33. Denkst, Mann, Junge, du weißt doch eigentlich, wie der Hase läuft.
Vor allem, wenn du halt selber für Nachhaltigkeit und
genau, du stehst für Nachhaltigkeit. Du, Prangus, hast noch irgendwann mit einem Tweet angeprangert, irgendwie in ein paar Jahren, was habt ihr dagegen gemacht, Oma und Opa gegen Klimawandel? Ja, wir fanden die Klimakleber scheiße. Und dann denkst du, ja, Dicker, und du fliegst mit dem Flugzeug da hoch, mit dem Charterflug, das ist nun mal wirklich nicht die beste Art zu reisen. Halt doch einfach dann rein, setz diesen Tweet nicht ab, es hat keine Sorgen gemerkt und du bist Kommunikationsexperte. Und das passt aber halt so in dieses Bild, was ich von ganz vielen Leuten von denen dort habe, so nach außen, hey, das geht immer um den VfB, aber irgendwie am Ende geht es immer um mich. Ich versuche irgendwas aus dem Verein für mich rauszuziehen. Und da drehe ich die Hand aktuell bei niemand gerade rum. Und das ist das, was mich so wahnsinnig nervt, an diesem ganzen Vereinsbeirat-Gedöns, an den ganzen Leuten. Du hast immer das Gefühl, sie machen es eben nicht. Der Verein steht nicht über allem. Am Ende stehen immer die Leute irgendwo da und wollen sich irgendwie, wenn es nur ein schickes Bild ist, wenn es irgendwie ist, nur sich gut zu präsentieren oder vielleicht auch eben finanziell was rauszuziehen. Und das, boah,
nee. Und wenn sie mal was Positives machen, wie diesen Grundlagenvertrag,
dann verkacken sie es kommunikativ.
Dann verkacken sie es kommunikativ. Das heißt, ich weiß auch nicht, was sie machen. Ja, also, das war ja schon unter Dietrich das Problem mit dem Vereinsbeirat, wo du dich gefragt hast, was machen die eigentlich da? Und ja, Satzung überarbeiten, schön und gut, aber du erfährst zu wenig aus diesem Gremium. Wir haben ja erst am 10. September die Mitgliederversammlung. Ich bin gespannt. Ich muss sagen, also jetzt, wo ich auch sehe, ich glaube, bei VfB jetzt steht immer noch, wir haben es fast geschafft, wir brauchen eure Hilfe. Die haben es noch nicht mal geschafft, ihre Webseite da abzuschalten mittlerweile. Ich glaube, ich bin ganz froh, dass wir es jetzt Termin hin oder her im September richtig machen und nicht so übers Knie gebrochen wie diese Mitgliederversammlung. Aber da muss es halt auch, ich bin auf die Redebeiträge gespannt. Ich bin echt gespannt auf diese Mitgliederversammlung, weil im Herbst war das ja verhältnismäßig entspannt, würde ich sagen. Ja. Das dann auch mit diesem Bonbon. Ja, genau. Und ich bin wirklich mal auf diese Mitgliederversammlung gespannt, weil das betrifft halt auch Vogt, ja, auch, also wo man halt nicht weiß, woran ist man jetzt? Stimmt das alles, was in diesem Blogbeitrag steht, oder stimmt es nicht? Stimmt ein bisschen was? Abgesehen jetzt von den sozusagen diesen harten Sachen, die man halt, also finde ich, die man konkret kritisieren kann, ja. Aber das betrifft auch die ganzen anderen Gremien, ja. Riedmüller, Atrion, von denen hat mir auch dann die einen sagen, ja, die machen das, der andere dann, die wurden ja von Bietzer und Schosser da auch kritisiert. Dann gibt's wieder eine Gegenstellungnahme und ich habe die Schnauze so voll. Das sind jetzt, wann hat das angefangen mit den Stellungnahmen?
Mit Hitzelsberger.
Anfang zu 20.
Ich glaube, das war der Startschuss für offene Briefe
beim VfB. Genau, und diese ganzen, ich kann es nicht mehr sehen. Und ich hoffe wirklich, dass du da mal, dass da auch mal nicht nur irgendwie wieder der ich jetzt mache und der Benno vom CC ans Rednerpult treten, sondern halt das auch wirklich mal in den Redebeiträgen vom Präsidium, vom Vereinsbeirat mal auf sowas eingegangen wird und keine Ahnung. Also
anscheinend wollen sie wohl gerade auf diesen Blog und so wollen sie eingehen, hat man gehört, sage ich jetzt mal ja so.
Also zumindest angekündigt auf der VfB-Seite. Also, okay. Weil auch dieser ganze, okay. dieser ganze Umgangston und Twitter ist halt auch nur eine Fortsetzung von dem, was scheinbar auch vereinsintern passiert. Ja. Ich meine, bei Twitter ist auch nur eine Bubble und schön und gut, aber diese ganze Diskussionskultur in diesem Verein ist absolut unter aller Sau. Zumindest das Bild, was ich von außen habe. Und das war auch, ich will jetzt nicht sagen, dass das unter Dietrich jetzt besser war, aber das ist vielleicht nie komplett alles harmonisch. Aber so wie es die letzten Jahre abging.
Es ist unzufriedenstellend, es ist total unzufriedenstellend, ja. Also dann, du weißt halt nicht, ob es wirklich mit den handelnden Personen noch besser werden kann. Ja. Also ich finde halt schon, man versucht sich so eine Art Wohlfühlumgebung aufzubauen. Ja. Das heißt, man schart Leute um sich, mit denen man gut kann. Andere werden halt eher siehe Vereinsbeirat, siehe Aufsichtsrat, den Bertram Zug. Ich kenne den Typen persönlich nicht. Ich habe überhaupt keine Verbindung zu ihm, ja. Aber es war halt offensichtlich einer, der jetzt nicht auf der Agenda unbedingt von Klaus Vogt stand und dann halt aus dem AR gekickt worden ist. Und zwar halt am Tag von der Aufsichtsratssitzung. Gegen den Willen von Daimler, gegen den Willen von Jaco. Und dann muss ich halt sagen, boah, also das hat für mich dann nichts mehr mit vermutlich einer sinnvollen personellen Entscheidung zu tun. Das ist persönlicher Wunsch, persönliche Politik. Und das ist das, was ich meine. Also es geht halt eben nicht um den Verein, es geht um Persönlichkeit, es geht um ich will Leute um mich haben und du brauchst in einem Verein Reibung, du brauchst in diesem Vereinsbeirat Reibung. Du brauchst ja nicht immer Leute, die alles Gleiche sagen. Da muss es knallen, das gehört dazu, ja. Aber halt immer auf einem konstruktiven Art. Und ich habe das Gefühl, das versucht man so ein bisschen, man versucht sich so eine Bubble zu schaffen. Ja, ich nenne es mal so diese Bühler, Vogt, das ist ja, man kennt sich, ja, man ist befreundet, FC Fairplay und so weiter. Ja. Und dann schaffst du dir deine Bubble mit Leuten, mit denen du kannst. Ist das für eine sinnvolle Entwicklung von dem Verein gut? Ohne Gegenwind, also quasi ohne Gegenstimmen? Ich glaube es nicht.
Wobei man natürlich da sagen muss, haben wir als Mitglieder natürlich unseren Anteil dran, ne?
Ja, aber.
Also ich meine, weil ich meine, Adrian, also man kann natürlich darüber diskutieren, ob man bei den Wahlen zum Präsidium dann die Pärchen so machen muss, dass du einen.
Korrekt.
Da wäre man so hast, aber so.
Genau.
Ja? Und aber das ist ja, die Leute wurden ja immer noch separat gewählt.
Ja, aber
okay. Dass du halt Adrian und Riedmüller dann drin hast, ist ja eine Mitgliederentscheidung, das ist ja nicht eine Entscheidung.
Aber überraschenderweise wurden die zwei nicht gegeneinander gestellt, sondern halt Pärchen, wo eigentlich klar war, wer gewinnt. Und im Vereinsbeirat hast du das gleiche Spiel. Ich meine, wer will die Leute für einen Vereinsbeirat aus?
Ein Vereinsbeirat und das Präsidium, ja klar.
Ja, du jetzt natürlich, hast du da jetzt schon eine eindeutige Richtung, ja. Das heißt, nicht, dass ich es wollte, aber also angenommen, ich bewerbe mich, sagen sie, jetzt kommt der Hasch, der Vollidiot, der findet uns eh scheiße, den werde ich ja mit Sicherheit nicht reinlassen. Also jetzt mal ganz, nicht, dass ich es machen wollte, um Gottes Willen, aber weißt du, du bestimmst gerade die Richtung, wie es vorgeht. Und das ist natürlich für mich zu viel Einheitsbrei.
Auf der anderen Seite brauchst du dann aber, und vielleicht kommen wir dann auch langsam noch zur Ausbildung zu, und für mich brauchst du aber halt auch einen vernünftigen Gegenentwurf oder eine Alternative. Das sage ich nicht, dass man mangels Alternative einfach weiter jetzt, dass man mangels Alternative Klaus Vogt nicht abwählen sollte. Nur wenn ich sehe, was wir bisher als Alternativen, wer da bisher als Alternative hervortritt. Ja. Also das ist halt so, ich weiß nicht, wie das jetzt weitergehen soll, weil ganz ehrlich, diese Vierergruppe, die nie konkret wurde in ihren, warum sie beispielsweise einen Werner Gass jetzt abwählen wollen, ja, und auch Steiger. Ich meine, wir haben ja selber damals die Viererkette mit dem gemacht, wo der Jens und ich haben mit Klaus Vogt gesprochen, aber also Silvio Meissner, der irgendwie sagt, ja, uns gibt's nur im Paket und so, und liebe Leute, ey, also mir fehlt im ganzen Verein auch so ein bisschen diese, ja, diese Innovation, nicht Innovation, aber irgendwie, also es ist halt auch sonst nichts anderes da. Gerade niemand, der sagt, nee, wir machen das mal ganz anders. Also ich sehe da
gerade... Das ist das Problem, dass du die... Ja. Ich sag mal, die vergangenen Jahre zeigen ja immer, dass sich die Lager dann mehr oder weniger die Klinke in die Hand geben und sich da so ein bisschen, wie es Martin auch gesagt hat, die jetzige, jetzt natürlich auch wieder versucht wird, da entsprechend die Gremien so zu besetzen, wie es genehm ist, in Anführungszeichen. Das war davor auch nicht anders und es wird unter der nächsten Ägide, wer auch immer nachfolgen könnte, auch wieder nicht anders sein. Ich glaube, das ist so ein bisschen ganz blöd, das klingt jetzt ganz dramatisch und negativ, aber ich glaube, das ist sowas, was du beim VfB wahrscheinlich nie ganz rausbekommen bist, weil du diese Grüppchenbildung um den Verein.
Ja, aber du kannst.
Die hast du schon seit so vielen Jahren. Und du musst halt in diesem Becken irgendwie versuchen, die bestmögliche Lösung zu finden. Und im Moment ist halt wieder das ist jetzt natürlich auch wieder durch die sportliche Entwicklung und das Ganze drumherum wieder ein bisschen aus der Öffentlichkeit verschwunden, muss man ja auch dazu sagen. Aber das wird wieder aufkommen. Und die perfekte Lösung fällt mir zumindest für der VfB in dem Zusammenhang nur schwer ein.
Ja. Also du hast natürlich, du wirst sowas in der Richtung immer haben. Du musst halt dich halt versuchen, die Strukturen noch versuchen, dass die noch ein bisschen neutraler werden können. Also dass halt der Vereinsbeirat nicht die Leute für den Vereinsbeirat raussucht. Das heißt, da brauchst du ein anderes Organ dafür eigentlich, die dann idealerweise unabhängiger sind. Unabhängig, also, und dann kriegst du vielleicht auch wieder mehr Unabhängigkeit da rein. Weil klar, natürlich, wenn ich die Leute auswähle, wähle ich Leute aus, von denen ich denke, die passen für mich besser. Und wenn du das halt nicht mehr auswählen kannst, kriegst du so vielleicht schon wieder eine andere Richtung rein. Also ich denke, es gibt Ansätze, das ist aber nichts, was von heute auf morgen passiert. Also da musst du halt, und deswegen ist halt e.V., Mitgliederversammlung, Arbeit von Mitgliedern, da haben wir noch die Chance als Mitglieder, das jetzt zu bewegen, hört sich jetzt total überdramatisch an, aber da kann man noch versuchen, was mitzugestalten. Ja? Wenn man mit Wunsch auf Satzungsänderungen oder Vorschlägen da eben reingeht. Mir schwebt ja sowas vor, dieses Thema Kommunikation. Ja? Der VfB hat immer die Kommunikationshoheit. Immer. Du kannst als Mitglied gar nicht sagen, ich habe da irgendeine grandiose Idee, wie kommunizierst du das denn? Du musst irgendwie so eine Scheißseite wie VfB jetzt machen, aber du kannst gar nicht kommunizieren. Ja, wie geil wäre das, wenn es eine Möglichkeit gibt? Was hätten wir uns das vor der Ausgliederung gewünscht, wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, mit den Mitgliedern zu kommunizieren? Jetzt natürlich nicht irgendwie jeden Tag 15 Mails schreiben, aber wenn der Verein eine Möglichkeit finden würde, dass irgendwelche Aktionen oder irgendwas Mitglieder informieren können. Was wäre das so rein vom demokratischen Grundverständnis? Wie cool wäre das denn? Also.
Da höre ich schon nichts daran. Ich habe keinen Bock auf so viele Mails.
Genau, natürlich. Dann soll er seine scheiß Mails abbestellen. Dann geht es halt nicht an 80.000 Leute, aber dann geht es vielleicht noch an 50.000. Und die 50.000 sind immerhin mal informiert. Also deswegen meine ich, hey, wir sind Mitglieder, wir haben die Chance, vielleicht was mitzugestalten, denkt mit, bleibt dran, bleibt wachsam und guckt, was ihr für Ideen habt, es in den Verein einzubringen. Und du hast vorhin die Redebeiträge, ja, geht davor, macht 5 Minuten was, sagt, was euch ankotzt, was euch stinkt. Ihr habt die Chance. Das sind die Möglichkeiten, die wir als Mitglieder haben.
Ja, ja. Das finde ich ein schönes Schlusswort zum Thema Vereinspolitik, weil ich glaube, wir könnten über dieses Thema ewig reden. Aber wir wollen jetzt endlich mal einen Deckel drauf machen.
Jo.
Auf die Saison 2022, 2023 in Polen.
Schade, ich hätte gerne mal über die AG gesprochen, aber okay.
Das machen wir in der Saisonvorschau.
Okay.
Ja. Genau, nämlich zum einen wollen wir natürlich noch einen Ausblick wagen auf die kommende Saison. Wir haben auch ein paar Hörerfragen, die beziehen sich auch größtenteils auf die kommende Saison. Und vielleicht fangen wir mal an mit diesem Porsche-Deal, der jetzt, wir nennen jetzt mal Porsche-Deal verkürzen, der jetzt am Dienstag kommuniziert wurde. Der wird uns vermutlich nicht jetzt in der jetzigen Transferperiode einen Haufen Kohle bescheren, aber zumindest wird er uns, so wie ich das verstanden habe, ein bisschen die Halskrause lockern, sozusagen, oder die Handschellen lockern, wenn es um Transfers geht. Janik, wie bewertest du denn diese, das, was uns da am Dienstag vorgestellt wurde? Das ist ja noch nicht alles in trockenen Tüchern, aber gehen wir mal davon aus, dass mit der Absichtserklärung auch dann die Mitgliedschaften folgen.
Ja, wie bewerte ich das? In allererster Linie ist es an sich eine gute Sache. Und wenn du es schaffst, in einer Region wie eben unserer in Stuttgart, die gespickt ist mit Weltfirmen, zwei solche Player an einen Tisch zu bekommen und die sich dann auch wirklich zusammentun, obwohl sie ja in der Wirtschaft als Konkurrenten agieren, um eben den Verein zu unterstützen, dann ist das an sich eine gute Sache. Und du hast es ja gerade auch richtig gesagt, das lockert so ein bisschen die Halskrause. Ich würde vielleicht auch so weit gehen und sagen, was ja auch in der Pressekonferenz angesprochen wurde, es ermutigt vielleicht auch andere mittelständische Firmen dazu, vielleicht doch beim VfB mit einzusteigen. Wir haben ja einen guten Mittelstand hier bei uns in der Region und vielleicht sagt jetzt doch der eine oder andere, hey, cool, wenn die zwei das machen, wenn die zwei vorangehen, dann klinke ich mich da auch mit ein. Ich meine, Thema Trikotsponsoring ist ja auch noch offen. Wer weiß, vielleicht hat es ja dann auch nochmal Einfluss auf die Entscheidung letztendlich. Man muss aber natürlich aufpassen, dass man da jetzt nicht zu sehr in eine falsche Euphorie verfällt und jetzt denkt, man ist wieder wer, wenn man dann auch teilweise die Kommentare auf Social Media liest und auch die Berichterstattung von außerhalb hört. Also ich habe es beispielsweise dann bei Sky Sport News, eine tolle Sendung, muss man dazu sagen, aber wie die das teilweise präsentiert haben, da habe ich dann kurz gedacht, hey, also wir sind jetzt nicht Newcastle United oder sonst irgendein Verein, der jetzt plötzlich zu ganz viel Geld gekommen ist. Wir haben jetzt da ein finanzielles Polster, ein Fundament bekommen von zwei Partnern, was wir aber auch erstmal dafür einsetzen müssen, um gewisse, und das hat ja Alex Werle, wie ich finde, ganz gut erklärt, weil wir ihn ja vorhin auch harsch kritisiert haben für seine Kommunikation, da hat das gut gemacht, die wir ja auch als Polster ein Stück weit auch einsetzen müssen, um erstmal diese ganzen Verluste durch Corona etc. auszugleichen. Und ich bin einfach mal gespannt, wie es eingesetzt wird. Jetzt kommen natürlich die Berufspessimisten wieder um die Ecke und sagen, oh, nicht, dass es so wird wie bei der Hertha. Hertha VfB finde ich, in dem Zusammenhang kann man nicht vergleichen. Bei der Hertha ist es ein bisschen anders gelaufen. Da war da war ein Lars Windhorst. Wenn man sich mal mit der Person beschäftigt, ohne jetzt zu sehr auf ihn einzugehen, der ist ein bisschen anders wie Porsche oder MHP. Also den würde ich jetzt vielleicht nicht als ganz so seriös bezeichnen, um es noch vorsichtig auszudrücken. Aber da müsste man jetzt vielleicht auch jemanden von Hertha nochmal dazu befragen. Aber man muss einfach aufpassen. Man muss es jetzt einfach richtig einordnen. Es ist eine schöne Sache. Es ist was, was natürlich auch gemeinhin die Öffentlichkeit wieder etwas positiver stimmt in Sachen VfB. Aber man muss es einfach von der sachlichen Ebene her realistisch betrachten. Das wäre mein Appell an viele Fans, die da teilweise dann schon zu sehr mir in Euphorie verfallen sind, ohne das jetzt auch mindern zu wollen. Das ist eine tolle Sache. Und ja, bis auf den Stadionnamen, das hätte man vielleicht auch anders lösen können, aber das sei mal dahingestellt.
Das, was du gesagt hast, ganz wichtig, guckt euch die Zahlen mal richtig an. Wir kriegen nicht 100 Millionen jetzt hingestellt und können hier shoppen gehen. Das ist ja was, bei vielen lesen die 100 Millionen und denken, oh fuck, wir sind reich. Nee, guckt euch die Zahlen wirklich in Ruhe an. Es verteilt sich ein Großteil über 10 Jahre, ja, was prinzipiell gut ist. Wir verlieren unseren großen Sponsor. Das heißt, uns geht wahnsinnig viel Geld verloren. Daimler hat aktuell 16 Millionen im Jahr in den Verein gepumpt. Ungefähr, laut ZVW. Ja. Und jetzt sind es noch 3. Das heißt, wir haben eine Lücke von 13 Millionen. Und der neue Trikotsponsor und Ärmelsponsor wird uns keine 13 Millionen, also wird es nicht komplett aufwiegen können. Ja, das heißt, wenn wir mit dem Deal am Ende irgendwie zumindest Status quo gehalten haben, wäre das schon echt cool. Klar, gibt es dann noch Geld für die Anteile natürlich noch. Aber wie gesagt, guckt euch die Zahlen echt mal in Ruhe an. Lennart hat was dazu geschrieben, ich habe was dazu geschrieben. Einfach gibt einen schönen Beitrag beim Kicker von Benny Hoffmann für alle, die sagen, hey, wie funktioniert das mit den 100? Ich glaube, das brauchen wir gar nicht so genau aufführen. Also hier nochmal, lest euch in Ruhe durch. Und genau das, was du gesagt hast, Yannick, es ist gut, aber es ist nicht so, dass wir jetzt von irgendwas träumen müssen. Davon sind wir ganz, ganz weit weg.
Und was man natürlich nicht vergessen darf, dass wir endlich mal für ein, naja, also ich finde den Stadionnamen nicht so toll, hätte ich mir zumindest MAP-Neckar-Stadion gewünscht, also deswegen halt endlich mal einen vernünftigen Gegenwert dafür, dass wir unseren Stadionnamen verschaffen.
Richtig. Ja? Finde ich einen von den coolsten Aspekten aus diesem Deal, dass sie das geschafft haben, das wäre noch bis 2038 gelaufen, da rauszukommen und dass wir jetzt nicht mehr 700.000 im Jahr dafür bekommen, sondern lass es 4,5 Millionen, was auch immer sein, was andere Vereine auch bekommen.
Ja. Wir kriegen keine 700.000 im Jahr.
Doch.
Bislang. Doch. Nein, das ist runtergerechnet. Nein, das wurde alles
vor
10 Jahren ins Stadion reingesteckt.
Ich weiß, ich habe halt die 20 Millionen.
Ich weiß.
Ich hab's runtergerechnet.
Das war eine Einmalzahlung damals.
Genau, also nur, das hätten wir rechnerisch bekommen. So ist es korrekt.
Genau, Ja, das zweite, was wir darüber vielleicht noch sprechen sollte, neuer Sportdirektor, da haben wir schon ein bisschen auch drüber gesprochen, wird es nicht kurzfristig kommen, aber ich glaube, man, Zielsetzung ist bis Ende des Jahres, wenn ich es richtig gelesen habe.
Sportvorstand, oder?
Sportdirektor. Ja, also. Genau. Sportdirektor, wo gut bleibt. Sportvorstand, das hat Werle, glaube ich, das Aufgabenprofil nochmal ein bisschen skizziert heute, hat auch gesagt, prinzipiell könnte er sich auch Ruhrgemut vorstellen. Und sich da auf ihn festzulegen. Ich sehe ihn ehrlich gesagt nicht. Ich sehe ihn eher im Hintergrund arbeiten. Und da müssen wir natürlich auch jetzt gucken, auch eine der Hörer fragen, was passiert ist mit dem Kader in den kommenden Wochen. Das können wir, glaube ich, jetzt, lass uns das lieber in der Saisonvorschau besprechen, weil das können wir jetzt nicht seriös beantworten. Also es werden mit Sicherheit Spieler gehen, der Kader wird mit Sicherheit nicht der gleiche bleiben, wie jetzt am 29. Juni ist. Aber wer da geht und wer denn dafür kommt, traue ich mir aktuell keine verlässlichen Aussagen zu. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ich glaube, wir werden uns noch wundern, wie der Kader wirklich dann aussehen wird. Ich glaube, da wird sich noch einiges tun. Das Einzige, was wirklich interessant ist, ist einfach zu gucken, was für Transfers werden gesetzt, also zu uns kommen, weil man dann einfach schon ein bisschen die Richtung erkennt, wo geht's dann hin. Also ich gehe nicht davon aus, aber weißt du, nach dem Motto kommen jetzt die Aogos, Becks und alle Castros oder sind wir irgendwo zwischendrin? Das wird einfach spannend zu sehen und ich glaube, dann kannst du Wohlgemut auch ein bisschen besser einschätzen. Ne?
Ja, also ich meine, Mittelstädt ist es, dass er der Transfer, der jetzt schon feststeht, neben Milosevic, der ja schon im Winter klargemacht wurde und hängt halt auch ganz viel davon ab. Also alle Gerüchte, die ich bis jetzt gelesen habe, das sind interessante Spieler, aber die gibt es halt nicht zu Nulltarif. Und das ist, wenn wir wirklich an denen dran sind, sind die halt, ist da halt eingepreist, dass irgendwer geht. Ja? Weil du hast so, ja schon quasi die 9 Millionen für Gerassi ausgegeben. Und ich meine, bei Spielern wie Sosa ist es dann auch einfach nachvollziehbar. Also, dem musst du immer mal den nächsten Schritt ermöglichen. Und ist ja selber sogar freiwillig hier geblieben. Wir hätten den ja schon beim angemessenen Preis verkauft. Ja, und deswegen, ich bin mal gespannt. Also ich meine auch, wenn wir jetzt ein oder zwei oder sogar drei Spieler, die viel Geld einbringen, verkaufen müssten, musst du immer noch in der Lage sein, bei einer Mannschaft, die eben nicht nur aus diesen drei Spielern besteht, auch wenn die natürlich wichtig sind, die Klasse zu halten. Ja, du musst halt mit dem weniger Geld, was du hast, das musst du halt sinnvoll einsetzen. Ja, und das zeigen andere Vereine auch, dass man keine 5 Millionen für einen Spieler ausgeben muss. Damit er einsteigt, geht auch mit weniger. Das ist halt die hohe Kunst.
Ne? Ich möchte auch noch ganz kurz mal sagen, was ich auch gelesen habe mit Endo jetzt, zum einen was du suchst, den Vertrag zu verlängern, natürlich top, aber dass man auch sagt, okay, aber den lassen wir nicht gehen.
Ja. Im Zweifelsfall geht er ablösefrei. Genau,
und das finde ich eigentlich, klar, es ist schade, wenn man sagt, okay, kriegen wir keine Ablöse für, aber auf der anderen Seite, okay, haben wir wenigstens noch ein Jahr. Also finde ich als Strategie dann auch mal ganz okay, wenn wir uns das wirklich leisten können.
Genau, und ich glaube, da kann man sagen, da ist dieser Porsche-Deal wirklich sinnvoll, weil wir vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler sagen können, nee, du bleibst. Und es ist uns scheißegal, weil Du gehst halt nächste Saison ablösefrei, dann sei es so, aber du bleibst jetzt da. Wir brauchen dich sportlich. Wir können dich nicht abgeben. Und ich glaube, das ist das, was wir, was du mit der, mit dem Lockern vom Kragen gesagt hast. Also, wir haben vielleicht, es geht nicht darum, dass wir jetzt neue Spieler holen können, die teuer sind, aber wir haben vielleicht die Chance, bei einem zu sagen, nope, du bleibst. Und wenn es allein dafür schon dienlich ist, dass eben Endo, der ist einfach für mich unersetzlich. Ja, wenn du sagst, nee, du bleibst auf jeden Fall die Saison noch da, dann war das schon was wert.
Ja. Ja, ja. Also wir werden jetzt nicht alle Hörerfragen von euch vorlesen, aber ich denke, wir haben alles ein bisschen angeschnitten mal. Genau, ansonsten geht die Saison jetzt los am 12. August mit einem Pokalspiel in Reutlingen gegen die oder bei der TSG Badingen. Sozusagen mit Mitgliederversammlung haben wir schon drüber gesprochen. Transfers haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, was meint ihr denn? Wie werden wir die nächste Saison abschließen? Wagt und traut euch Tipps zu geben.
Ja.
Martin. Oder andersrum. Ich frage anders. Martin, was wünschst du dir für die nächste Saison?
Klassenerhalt vom 34. Spieltag. Einfach, ich will den 34. Spieltag entspannt angucken können. Wenn es am 32. Spieltag schon eingetütet ist, noch besser. Das, mehr Wunsch habe ich gar nicht, ohne Scheiß. Ja.
Jens, was wünschst du dir für die nächste Saison?
Platz 11. Platz 11 mit der gleichen Prämisse, wie Martin gerade gesagt hat. So eine ganz, ganz langweilige Saison.
Sehr schön. Chris, was wünschst du dir von der nächsten Saison?
Ich wünsche mir, dass es so schnell wie möglich auf 40 Punkte geht und was danach kommt, ist mir dann völlig wurscht. Und da glaube ich auch dran, dass es so kommt, weil es gibt genügend Vereine, wo hochkommen. Darmstadt wird es sauschwer haben. Heidenheim wird sehr interessant zu sehen sein. Bremen im zweiten Jahr ist immer nach dem Aufstieg immer doof. Bochum ist noch da. Augsburg wird auch nicht so. Es gibt genügend Vereine nächstes Jahr und die sind nicht aus Stuttgart.
Janik, was wünschst du dir für die nächste Saison?
Also ich schließe mich euren Ausführungen auf jeden Fall an und würde abschließend sagen, der VfB einfach mal als graue Maus. Ja, aus Tabellensicht.
Das wäre ein Traum.
Das wäre wirklich das mein 1-0-5 aus Württemberg. Ja,
ja, das wäre
ja. Der gleiche Ausrüster haben wir ja.
Das wünsche ich mir auch. Einfach mal eine Saison, wo der VfB nicht in überregionalen Medien auftaucht. Richtig, wegen irgendwas, ja. Sondern einfach nur jede Woche im Kicker steht, VfB hat gewonnen, verloren, fertig. Und irgendwann steht irgendwann mal, VfB schafft den Klassenerhalt.
Vorzeit.
Ja. Einfach mal so eine stinknormale Saison, wie wir sie früher reihenweise hatten und uns dann beschwert haben. So einen hätte ich gerne. Okay, super. Also ihr seht schon, liebe Hörerinnen und Hörer, das ging jetzt ein bisschen länger. Wir hätten noch über ganz viele andere Sachen sprechen können, aber wie gesagt, wir haben noch eine halbe Stunde den 29. Juni. Morgen ist der 30. Juni, der Spielplan kommt raus, wenn ihr das hört. Irgendwann ist auch mal gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Den ersten Teil sowie den zweiten Teil. Und wir hören und sehen uns dann hoffentlich auch alle in der nächsten Saison. Euch vielen Dank fürs Dabeisein. Martin und Jens vom Brustring Talk, Janik und Chris von Rund um den Brustring. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein. Und tschüss.
Servus, ciao.
Ciao. Auf Wiederhören.